Da kommt sie immer so angecreept um die Ecke. Ja. Nein, oh Gott, oh Scheiße, das habe ich jetzt aufgenommen.
Ich wollte sagen, aber du weißt, dass das
bestimmt,
hört.
Klar, das kommt bestimmt vor. Das kommt. Na ja, gut, mal gucken.
Gottes Willen.
Gemütlich. Oh, Tino.
Der Tim? Tino?
Ja, wir haben wieder ein paar Hörer. Unser neuer Podcast nehmen wir gerade auf.
Oh, Tim, das wurde auch mal Zeit.
Ja, wir begrüßen all unsere Hörer aus der lang ersehnten Sommerpausenende. Sind wir zurück. Und Tino, ja, erzähl doch erstmal, wo kann man es denn überall hören?
Tim, das erzählen wir jedes Mal. Ja, jedes Mal müssen wir uns zusammenreißen, dass wir es irgendwie zustande kriegen. Also, uns gibt es auf Spotify. Uns gibt es in den ganz üblichen Podcatchern, also bei Apple oder, ja, keine Ahnung, Podigee, wo auch immer ihr das hört. Dann gibt es noch auf Spotify die gemütlich arrangiert Playlist, wo wir die ganzen Lieder reinpacken, die wir so in den Filmen aufschnappen, die wir sehen.
Genau.
Dann gibt es uns noch auf Twitter. Da sind wir aktiv, auf Instagram, da gibt es unsere ganzen Bilder und unser Blog, den haben wir aber verlinkt, weil der Titel ist ein bisschen zu lang.
Genau.
Und aber haben wir was vergessen?
Nee, da gibt es halt alles Mögliche. Schau da ruhig mal vorbei auf unserer Internetseite. Da stellen wir immer Filme vor, die uns gefallen, ne? Oder wo wir im Kino waren. Ja, ansonsten noch so ein bisschen Kurioses. Die Filmverschwörung der Woche kommt dann nach und nach. Ja, schaut einfach mal drauf. Ja, ansonsten, ne? Wollen wir gleich direkt anfangen?
Wir fangen an. Wir haben heute wenig Zeit und viel Material.
Genau.
In der Sommerpause ist viel zusammengekommen.
Ja. Ach so, nee, Moment mal. Jetzt stehen ja die Filmfestspiele von Venedig an, die müssen wir ja erstmal tippen. Ne?
Genau.
Und danach, da tippen wir dann auch die Lottozahlen für Freitag.
Ja, genau. Ich wollte schon sagen, herzlich willkommen zu Tim und Tino tippen die Lottozahlen.
Genau, ja. Und Tino, der hat ja jetzt einiges versucht, ne? Also der wollte, dass ich den Technikmann schon mal meine Liste schicke. Und hast du nicht gesehen?
Warte mal ganz kurz. Ich gehe mal in die Küche. Ich hole ein bisschen Alufolie. Ich kann dir dann einen Hut rausbasteln.
Ja, okay. Na gut, nee, und wir haben uns das jetzt so abgemacht, wir sagen das jetzt abwechselnd. Jede Kategorie fängt halt ein anderer als erstes an. Genau. Ja.
Genau. Damit Tim Ruhe hat und am Ende nicht rumjammert, wenn er wieder verliert.
Genau. So, wer soll anfangen?
Erklär doch erst nochmal das ganze Prozedere dazu.
Ach so, ja, also wir tippen ja immer, wer die Festivals gewinnt. Also wir haben drei Festivals: Oscarverleihung, Cannes und Venedig. Und derjenige, der gewinnt, der darf dem anderen einen Straffilm aufgeben. Und außerdem machen wir dann immer in der nächsten Folge so eine Sonderausgabe, die Gänseblümchen-Tee-Challenge. Also pro falsch getippten Film haben wir dann frisch gekorkten Gänseblümchen-Tee aus dem Sommer, den wir uns dann so in einer bestimmten Zeitintervall dann trinken dabei. Ne?
Genau. Hast du sehr gut erklärt, Tim.
Und jetzt, ich kann noch dazu sagen, die ewige Bestenliste, da führe ich gerade. Also ich hatte zum Beispiel letztes Jahr Cannes gewonnen, genauso wie dieses Jahr. Dann hatte Tino ja dieses und letztes Jahr die Oscar-Verleihung gewonnen.
Der wichtigste Filmpreis, möchte man nochmal dazu erwähnen.
Der wichtigste Filmpreis in Nordamerika, nördlich von Mexiko und südlich von Kanada. Und ja, in Venedig hatten wir letztes Jahr beide Gleichstand. Deshalb mussten wir auch, gibt es eine Spezialfolge, könnt ihr euch anhören, haben wir zu Weihnachten ein Spezialquiz gemacht, was auch ich gewonnen habe.
Und jetzt bin ich das möchten sich die Leute bitte auch nochmal alle anhören, weswegen du da gewonnen hast.
Ja. Können sie gerne machen.
Ja.
Und ja, jetzt geht's in die nächste Runde. Tino ist da drauf und dran, eventuell, ich glaub's zwar nicht, aber vielleicht kommt er doch ran irgendwie.
Ich hab mir wirklich extra Mühe gegeben dieses Mal.
Ja, wie wollen wir
Womit haben? Wollen wir anfangen? Von hinten? Venezia Classici.
Genau. Soll ich? Willst du?
Nee, ich möchte sagen, also ich habe da New York von Martin Scorsese.
Okay, ich habe da Strategia del Ragno, die Strategie der Spinne.
Okay. Hm? Kennst du den Film? Sagt dir was?
Nee, der sagt mir nichts. Nee.
Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe Martin Scorsese eigentlich nur wegen dem Namen genannt. Also, weil mir der Rest so fast nichts gesagt hat.
Tino, ich also habe
David Cronenberg noch, aber ja. Und Dennis Hopper ist klar, aber.
Ja, also ich habe mir jetzt hauptsächlich gedacht, weil das ja wirklich schwierig ist, genauso schwierig wie bei Cannes. Aber bei Venedig finde ich es immer noch ein bisschen schwieriger. Deshalb dachte ich, wir sagen nur, was wir tippen, ohne große Erklärung. Das ist wahrscheinlich
am besten. Die Leute möchten doch auch wissen, warum wir uns für unsere jeweiligen Tipps entschieden haben.
Na gut, da hast du auch wieder recht. Okay. Okay, Kurzfilm, da habe ich Morae von Kim Kyung-rae, also aus Südkorea.
Okay, da habe ich Fibre aus Austral von Thomas Woodruff aus Chile.
Und Tino, was hat dich da bekräftigt? Ja.
Das war der einzige südamerikanische Titel im ganzen Aufgebot. Und da habe ich gedacht, naja, irgendwas müssen die Südamerikaner ja gewinnen.
Ja.
Das ist eigentlich sonst immer dein Punkt, den du dir holst. Du holst immer die Süd- und Mittelamerikaner.
Stimmt. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Na gut. Ja, dann Horizonti, Tino.
Genau, bin ich wieder dran. Jetzt muss ich das auch noch. Metri Shisho Nim. Aus dem Iran, von Saeed Rustai.
Ich habe Blanco en Blanco, oder im Original auch Theo Kort genannt.
Ja, von Theo Kort, meinst du?
Da habe ich hier ein bisschen was, da habe ich Zeichensetzung falsch gemacht, genau. Von Theo Kort, genau, aus Spanien, Chile, Frankreich und Deutschland, genau. Und eben, weil Chile dabei ist, ne, eben wie du sagst, ganz genau so.
Das ist dein Südamerikaner.
Ja.
Gut, was wollen wir als nächstes machen? Die Hauptdarsteller? Oder beziehungsweise Schauspieler?
Ja, dann machen wir doch den Nachwuchsdarsteller als erstes.
Ja, bin ich wieder dran? Nee, du bist dran. Du bist dran.
Okay, ich habe den Peter Kotler.
Wo spielt der mit?
Der spielt mit bei The Painted Bird.
Okay. Sagt mir auch gar nichts. Hast du da irgendwie was drüber gelesen? Oder?
Naja, ich dachte, das ist halt so ein Zweiter Weltkriegsfilm, so ein bisschen. Ne? Da dachte ich, naja, gut. Und er spielt halt, er spielt diesen Jungen. Da dachte ich, da muss man schon ganz schön vielleicht was wegstecken oder so. Ne? Deshalb habe ich ihn genommen.
Das ist sehr gut. Das klingt auf jeden Fall logisch. Ich habe da Sassy Beats,
die hat auch in Deadpool 2 mitgespielt, Tino.
Ja, genau deswegen. Okay. Nee, Quatsch, die spielt beim Joker mit. Und hab gedacht, junges Talent noch aus den USA, wieso nicht?
Ja, der ist, der ist auch mit dem Rennen, ne? Stimmt.
Ja. Best Male oder Best Female, was hättest du gern?
Best Male.
Best Male habe ich Joaquin Phoenix.
Da habe ich Joachim Feuervogel.
Ja.
Also auch. schlecht. Genau, Joaquin Phoenix. Na klar, Joker, ne?
Der hat ja auch schon, ist wirklich prädestiniert dafür.
Ja. Auf jeden Fall. Der räumt ja Preise ohne Ende ab. Ist ja auch wirklich einer der besten Schauspieler, kann man so sagen. Ne?
Ja.
Genau.
Er spielt immer nur dieselbe Rolle, aber die kommt ganz gut an. Zumindest in letzter Zeit. Also in den letzten Filmen war es alles sehr ähnlich. Da hatten wir auch letztens irgendwie mal einen Film, den du mir, glaube ich, aufgegeben hattest oder den wir abgesprochen hatten, wo er mitspielt.
A Perfect Day oder sowas heißt der, ne?
Ja, genau. Genau. Das ist, also der wirkt genauso, wie der Trailer von Joker auch aussieht. Also der war sehr ähnlich. Deswegen passt die Rolle ganz gut zu ihm. finde ich.
Mhm, mhm. Dafür hat er ja die Goldene Palme gekriegt, ne? Also den Darstellerpreis. Mhm.
Also können wir jetzt davon ausgehen, dass es mindestens schon mal 1:1 steht.
Womit?
Na jetzt bei dem
ach
bei
so. Venedig. Ach so, ja, könnte man so sehen. Mhm. Auf jeden
das
Fall.
Das ist die sichere Bank,
sage ich ja. Mal. Das stimmt, das stimmt.
Das ist unsere Superzahl im Spiel 77.
Da geben wir uns nur nicht ganz die Blöße vor Millionen von Zuhörern.
Ja. Best Female, so. Bitte.
Ja, da habe ich, da möchte ich gerne nochmal hier drauf gucken, auf die Seite. Und zwar Mila Alzarani habe ich da.
Okay, wo spielt die mit?
Die spielt mit bei The Perfect Candidate.
Ah, okay. Hm. Ah, The Perfect Candidate, okay. Ich habe da Catherine Deneuve bei Best Female. Mhm, die spielt in dem Polanski-Film mit. Das ist eine französische Schauspielerin. Ja. Also ziemlich bekannt eigentlich.
Ja, hm. Okay.
Und da dachte ich mir, ja, wieso nicht? Ja.
Ja, ich suche die gerade hier. Nee, habe ich nicht gefunden. Wie heißt die nochmal?
Catherine Deneuve. Aber Catherine wahrscheinlich, Deneuve. Oder was, in einem anderen Film.
Ah, okay, wahrscheinlich, okay.
Wahrscheinlich okay. Ist es einfach ein anderer Film.
Ja, genau. So, ja, was machen wir denn jetzt? Drehbuch.
Ja, du bist dran, glaube ich, oder?
Ah, okay.
Nee, ich bin dran. Nee. Ich bin dran, genau. Da habe ich Laundromat.
Ja,
also der Laundromat von Steven Soderbergh.
Also meinst du Scott Z. Burns, ne? Weil der hat ja das Drehbuch geschrieben.
Ja.
Ja, okay. Und ich habe hier Haifa al-Mansur.
Ah, okay.
Nochmal von demselben Film. Also von The Perfect Candidate.
Ja.
Genau. Ja, dann würde ich sagen, was machen wir hier? Den Spezialpreis?
Ja.
Da habe ich About Endlessness.
Ah, okay.
Weil dieser Roy Anderson, der hat ja schon so ein paar Filme gemacht. Eine Taube sitzt auf einem Zweig und denkt über das Leben nach. Ne, unter anderem. Ja.
Dann aber auch da musste ich auch mal kurz lachen, wo ich das gelesen habe.
Ja. Also kennst du den Film?
Nein, aber es ist ein sehr eigenwilliger Titel.
Ja, ist auch sehr eigenwilliger Film, kann man aber nur empfehlen. Und auch Songs from the Second Floor.
Ach Quatsch, du hast ihn gesehen.
Ja, ich habe beide gesehen. Hm? Also die sind richtig gut, aber die sind halt ein bisschen skurril.
Okay.
Aber auf jeden Fall zu empfehlen. Kann man sich mal angucken. Aber okay. Ist halt natürlich typisch schwedisch, ne? So ein bisschen düster und so. Ne? Genau.
Okay, ich habe da The Perfect Candidate.
Ah ja, Ja, dann...
Machen wir Regie als nächstes?
Ja, okay.
Gut, da habe ich Haifa al-Mansur.
Ja, ich auch.
Gut.
So, dann der große Preis der Jury. Da habe ich...
Ich dachte, das ist der Spezialpreis.
Nee, es gibt einen Spezialpreis der Jury und dann gibt es noch den großen Preis der Jury. Das ist der Silberne Löwe Film. Also es gibt den Silbernen Löwen für Regie und den Silbernen Löwen Film.
Ja. Okay. Dann habe ich jetzt aber keinen Preis der Jury, weil ich habe nur Spezialpreis und Preis der Jury zusammengenommen.
Ah, okay. Ja, da habe ich halt Perfect Candidate. Das, was du da auch hast, ne? Vorher. Ja. Genau, das habe ich da auch. Ja.
Okay.
Okay. Und dann fehlt jetzt nur noch der Goldene Löwe.
Ich denke, der Silberne Löwe noch. Oder ist das mit Regie zusammen?
Na jetzt sind wir ein bisschen durcheinander gekommen, oder? Also wir hatten ja gerade von dem Spezialpreis der Jury, ne? Dann hatten wir Regie, Silberner Löwe. Und ja. Der große Preis der Jury ist der Silberne Löwe Film.
Ach so, ne? Gut, dann haben wir uns nicht aneinander vorbeigesprochen. Aber den Silberne Löwen muss ich jetzt trotzdem noch erwähnen.
Ja.
Gut, da habe ich The Laundromat.
Ah, okay, weil vorher hast du ja gesagt,
Beim Spezialpreis.
Ja, okay, alles klar.
Ja,
gut. Okay, genau. Genau, okay, also ist alles gut. Ne?
Ja.
Genau, okay. Ja, dann fehlt noch der Goldene Löwe, Tino.
Da habe ich Hirokazu Koreeda mit La Vérité.
Aha. Wie bist du da drauf gekommen? Weil der letzte Mal Cannes gewonnen hat vielleicht.
Der hat auch 2017, glaube ich, schon Venedig gewonnen.
Mhm.
Und Okay. Es ist der Eröffnungsfilm und das ist auch der Film, den ich eben gemeint habe, wo Catherine Deneuve mitspielt.
Ah, okay. Ja, alles klar. Okay, ich habe da The Painted Bird.
Okay.
So. Ja, da haben wir das jetzt
was,
so.
Was ist The Painted Bird? Also das war der von eben, der mit dem, der Kriegsfilm.
Genau.
Gut.
Ja, ich kann mal kurz die Handlung vorlesen. Colonel Joel ist für seine brutalen militärischen Methoden bekannt. Auf einer niederen Rangstufe steht der. Oh, halt, was ist das? Das ist Waiting for the Barbarians. Wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Nach dem Überfall der Deutschen auf Polen im Jahre 1939 wird ein 6-jähriger Junge aus behüteten jüdischen Hause von seinem vorausschauenden Eltern aufs Land geschickt und einer älteren Pflegemutter anvertraut, in der Hoffnung, er könne dort überleben. Ist der erste Satz. Genau.
Ja.
Ja. Genau, jetzt will ich nur noch mal kurz gucken. La Vérité. Ah, hier, Catherine Deneuve. Ja. Ja, die kommt mir irgendwie bekannt vor. Naja, gut, aber da wollen wir uns jetzt nicht länger dran aufhalten. Nee,
genau.
Genau. Und, ja, wie geht's weiter jetzt?
Ja, was wir gesehen haben, Tim. Möchtest du anfangen?
Ja, gerne. Kannst du dich eventuell erinnern? An den letzten Podcast habe ich da schon mal Replikas erwähnt.
Nee, glaube ich nicht. Also ich kann mich nicht dran erinnern.
Okay, da fange ich damit mal an.
Du kannst aber natürlich auch einfach in deine Letterbox reingucken. Nach dem Datum sortieren.
Mache ich gerade.
Das letzte bei mir war Rocketman.
Hm,
Und das war am 15. Juni.
Ah, okay. Nee, dann
also,
okay.
Danach muss es.
Ja, am 19. Juni.
Genau.
Okay, Replikas ist ein Film von Jeffrey Nachmanoff. Da geht es darum, um so einen Wissenschaftler, gespielt von Keanu Reeves, der verliert bei einem Autounfall seine Familie. Setzt sie dann in so künstliche Roboterkörper rein, ne? Und die wissen das aber selber nicht. Also die haben dann ihr Gedächtnis und alles wieder, ne? Das hört sich halt richtig spannend an, aber das ist ganz schön ziemlich schlecht umgesetzt.
Ist das so, so ein bisschen wie Altered Carbon, diese Serie von Netflix?
Ja, das könnte eventuell sein. Ich kenne die Serie nicht. Habe ich noch nicht gesehen.
Da geht es auch darum, dass die irgendwie ihr, also das Bewusstsein, die komplette menschliche, das Gedächtnis, die Seele, alles, dass sie das halt in so einem Mikrochip speichern können und können dann quasi immer in neue Wirtskörper damit übergehen.
Ja, das geht schon so in die Richtung auf jeden Fall.
Okay.
Aber der ist jetzt nicht so toll. Also, da ist viel verschenkt.
Apropos Keanu Reeves, du hast die neuesten Nachrichten sicher schon mitbekommen, oder?
Keanu Reeves spielt den neuen Spider-Man.
Nee, aber es ist im selben, selben Artikel erwähnt worden. Matrix 4 ist angekündigt.
Oh, hä? Auch von den Wachowski-Brüdern?
Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall mit Keanu Reeves.
Halt, also Entschuldigung, ich muss mich verbessern, nicht, dass wieder Fake News von den Wachowski-Schwestern. Es waren ja mal zwischendurch auch die, es waren ja auch vorher die Wachowski-Geschwister und jetzt sind es aber die Wachowski-Schwestern. Ganz am Anfang waren es die Wachowski-Brüder. Genau, da muss man aufpassen.
Ja. Auf jeden Fall gibt es jetzt da den vierten Teil von Matrix. In dem Zuge, wo auch angekündigt wurde, dass Sony die Angebote von Disney abgelehnt hat bezüglich Spider-Man. Also das war ja mal so, dass Sony die Rechte für Spider-Man gekauft hat von Marvel damals und dann die ersten Spider-Man-Filme rausgebracht hat. Und dann aber Disney irgendwann dazu gekommen ist, die ganzen Marvel-Filme zu drehen und da haben natürlich jetzt aber die Spider-Man-Rechte gefehlt. Dann haben die irgendwann mal so eine Sonderklausel mit denen gemacht. Okay, sie dürfen da wohl einige Figuren übernehmen, beziehungsweise Spider-Man an sich übernehmen und ins MCU einbauen. Und diese Sonderregelung ist jetzt aber nicht verlängert worden. Also da ging es wohl darum, dass Marvel, also Disney, wollte noch weitere Filme drehen im MCU mit Spider-Man, weil die ja auch ziemlich erfolgreich waren. Und die haben halt gesagt, okay, ihr gebt uns einfach die Rechte und wir machen 50-50. Und da hat Sony natürlich abgelehnt. Weil Disney ist ja dafür bekannt, nicht viel Geld einzunehmen mit ihren Filmen. Das ist natürlich vollkommen richtig, dass man dann ablehnt und sagt, okay, nee, wir behalten uns recht, liebe Fans.
Genau.
Und drehen dann so weiterhin erfolgreiche Filme wie Amazing Spider-Man. Mhm.
Ja.
Das war ein Kassenschlager.
Mhm. Aber die mit Tobey Maguire gefallen mir immer noch sehr gut.
Ja, die sind ganz okay. Ich mag Tobey Maguire halt nicht so. Da hat mir Andrew Garfield dann schon besser gefallen, aber da waren die Filme halt scheiße.
Ah,
Aber die jetzt mit Tom Holland, die sind eigentlich ganz cool, weil die halt direkt ins MCU reinpassen. Also
auf jeden Fall.
Die sind halt so ein bisschen, weiß nicht, bunter, lebendiger.
Stimmt.
Die machen damit halt nicht viel kaputt. Aber ich glaube, ich habe gelesen, es gibt jetzt wohl noch 2 Filme, die Marvel oder Disney halt machen darf. Und dann ist wohl Schluss damit. Also dann dürfen die wohl nichts mehr benutzen. Tja.
Mhm. Das ist ja ein Ding. Ja, komisch. Na gut, aber es ist so, die Entscheidung ist so gefallen. Ne?
Genau.
Gut, da können wir nur drüber kommentieren.
Richtig. möchtest du noch was sagen zu Replikas?
Ja, naja, ist nicht wirklich eine Empfehlung. Es ist eine gute Idee, aber das, irgendwie. Ich weiß nicht. Wenn ihr das unbedingt, wenn ihr es interessant findet, dann schaut ruhig mal rein. Ich meine, aber das ist auch eben Keanu Reeves, ne? Der ist so ein bisschen wie Nicolas Cage. Da hast du immer die Chance 80-30, dass der Film eigentlich Müll ist. Aber dann sind auch wieder die coolen Sachen dabei, ne? Aber vielleicht gefällt er euch ja dann trotzdem. Keine Ahnung. Nö, das war's. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Timo? Gut. Was habe ich gesehen? The Mac habe ich gesehen.
Ach. Den habe ich auch neulich geguckt.
Mit Jason Statham
ja.
Und dem Megalodon, also da, wo der Name halt herkommt, so ein Urzeit-Hai.
Genau. Also ich würde ja mal sagen, ne, wenn man noch nie einen Film gesehen hat, dann ist der gut.
Ja, genau. So in etwa. Also der steht auf einer Stufe mit Rampage und Skyscraper.
Ja, genau, auf jeden Fall. Genau.
Das sind die 3 Filme, die auch, glaube ich, so im letzten Jahr produziert wurden von Hollywood für den chinesischen Markt. Mhm. Also wo mit Absicht extrem viele chinesische Schauspieler reingebracht wurden, um das eben da drüben ein bisschen zu vermarkten. Und was so mit den Sehgewohnheiten von uns vielleicht nicht so ganz einhergeht. Also das passt nicht. Jetzt mal die ganzen Logiklöcher, die in dem Film vorkommen, mal außen vor gelassen.
Ja,
ist der wirklich nur stumpf.
Und es ist auch wirklich, das sind so, auch hier dieser Skyscraper, ne? Das ist so ein bisschen so ein Abklatsch wie hier, ne? Stirb langsam so für Arme, ne?
Ja,
genauso ist Arme. Eigentlich ist auch dann The Mac ist auch der weiße Hai oder Deep Blue Sea, ne? Wenn du so willst, ne? Ja. Na gut. Aber Deep Blue Sea ist ja auch schon, obwohl der ist eigentlich ein cooler Film. Naja, gut. Aber der hat auch so ein paar schwächere Passagen.
Ja, aber, also der ist jetzt nicht so schlimm wie The Mac. Nee, weil da kommst du aus dem Kopfschütteln nicht raus, teilweise. Das sind so hanebüchende Sachen. Aber es gibt ja auch Leute, die gucken sich The Fast and the Furious an. Teil 37. Für die ist das vielleicht, passt das eigentlich ganz gut rein.
Ah,
weil
das
Jason Statham mitspielt.
Ja, das ist ein guter Übergang. Da habe ich ja, was heißt neulich, das ist ja noch im Mai, ne? Das habe ich dir erzählt. Ich suche ja immer den Film des Jahres im Mai, ne, den es dann immer gibt. Und da habe ich gedacht, das ist Brightburn. Der kam dann aber erst im Juni wegen Marvel. Habe ich mir den angeguckt im Kino. Und dazu kam vorher ein Trailer zum neuen Fast and Furious Hobbs and Shaw. Ne? Und da habe ich auch wirklich gedacht, also noch mehr Testosteron
aber, geht aber, ja gar aber, nicht aber, mehr. Aber, muss ich sagen, das ist kein Fast and Furious Teil.
Nee, doch,
das steht da wird Fast and Furious. Da wird angekündigt, The Fast and the Furious presents Hobbs and Shaw.
Ah, okay.
Der ist aus der Serie ist der rausgegriffen, aber hat die gleichen Figuren. Quasi wie Bumblebee mit Transformers.
Weil irgendwie, also noch männlicher geht's ja gar nicht mehr, ne?
Nee. Da ist wirklich alles drin, was irgendwie kaputt gehen kann, explodiert.
Genau. Oberkörperfrei, im Regen gebrüllt.
Richtig.
Na, ja. Na gut. Achso, genau. Soll ich da Brightburn mal?
Ja, kannst du direkt Brightburn erzählen.
Also Brightburn hat mir sehr gut gefallen im Kino. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, war, dass der Kinowart hat nicht aufgepasst und hat den Vorhang nicht richtig aufgemacht. Das hat voll genervt. Ansonsten, Quatsch. Ja, der war nicht
das
ganz
offen. Das ist automatisiert. Das geht.
Nee, anscheinend irgendwie hat er was geklemmt, keine Ahnung.
Meinst du, hat einer gekorbelt?
Ja, irgendwie, das hat auch keiner gemerkt, weil eigentlich sitzt doch einer da oben drin, oder?
Nee, nicht mehr. Das ist voll automatisiert.
Hm,
Als ob die da jemanden bezahlen, der sich da oben reinsetzt.
Na, pff,
haben sie doch. Ist schon teuer gemacht. Genug, jemanden anzustellen, der mit dem Eisding reinkommt, was nie jemand kauft.
Ja, stimmt. Na gut, auf jeden Fall, der Film selbst kann ich nur empfehlen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, den zu schauen. Der ist aber richtig düster, ne? Das ist halt so das komplette Gegenteil zum Superhelden Superman, ne? In den 50er Jahren Nachkriegszeit, ne? Jemand, der für Ehrlichkeit steht, ne? Gerechtigkeit, Freiheit und so weiter und so fort. Unbesiegbar, ne? Und das ist halt komplett ins Gegenteil verdreht. Und macht Spaß sehr zu schauen. Man hat auch, man muss aber zusagen, das ist eher ein Horrorfilm als jetzt ein Actionfilm oder so.
Ehrlich?
Aber, es gibt Passagen, es ist nicht viel Blut. Aber das ist, da hat man schon den Reiz wegzugucken, weil es ein bisschen krass ist, ne?
Okay. Genau.
Also eher doch ein Horrorfilm, würde ich sagen. Und ja, der hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial, ne? Es geht ja darum, ein böser Superman, ne?
Yep.
Prinzipiell, da verrät man, glaube ich, nicht zu viel. Auf der anderen Seite...
das ist ja auf dem Cover schon so abgebildet.
Ja,
ich glaube,
genau,
da verrät man nichts.
Nee. Auf der anderen Seite ist es halt schade, weil der Film ein Low-Budget-Film ist mit 7 Millionen Dollar, ne? Hat er gekostet.
Yep.
Und da wäre wahrscheinlich noch viel, viel mehr drin gewesen, ne? An der Stelle. Aber trotzdem ist es auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert. Da will ich auch nicht zu viel spoilern. Aber zum Beispiel auf unserer Homepage habe ich eine Rezension dazu geschrieben.
Ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, ich habe im Vorfeld relativ viel über den Film gelesen, weil du hattest den ja schon länger angekündigt und hast gesagt, du bist da gespannt drauf.
Ja.
Dann habe ich so ein bisschen immer mal verfolgt, so andere Rezensionen dafür. Und der ist eigentlich total verrissen worden. Also der hat nicht viele gute Kritiken abgekriegt. Ich meine, man muss da nicht immer drauf hören. Aber da bin ich schon ein bisschen gespannt drauf, wenn ich mir den mal anschauen kann, wenn er dann auf Blu-ray rauskommt.
Ja, klar.
Wo der so wirklich liegt. Also, ich meine, der wird ja irgendwo dazwischen liegen.
Ja.
Denke ich mal.
Also
so schlecht, wie er gemacht wird, ist er wahrscheinlich nicht.
Ja, naja, das ist der wirklich der
aber
größte.
Aber du warst halt auch schon sehr, sehr gehypt
drauf. Ja, ja. Und ich muss aber auch wirklich sagen, ich war auch enttäuscht, ne? Also, der größte Schwachpunkt vom Film ist wirklich das verspielte Potenzial. Der hätte noch viel, viel mehr gehen können. Ne?
Ja. Das ist schade.
Ja, naja, gut, aber vielleicht gibt es ja eine Fortsetzung. Oder?
Ja, mache ich weiter. Ich habe dann noch Beautiful Boy gesehen, wenn der dir was sagt. Ich bin auch der Meinung, der kommt jetzt entweder auf Prime oder auf Netflix, ist der rausgekommen. Das ist mit Steve Carell, also der was hat er gespielt? Even Allmächtig und in The Office hat er die Hauptrolle gespielt.
Genau,
also weiß auf jeden Fall
für Foxcatcher.
Genau, der ist ja jetzt in letzter Zeit mehr dazu übergegangen, viele Dramarollen anzunehmen.
Ja.
Und da spielt er auch in einem Drama mit. Da geht es darum, dass er eben so ein Familienvater ist und sein ältester Sohn oder sein Sohn ist drogenabhängig. Und da geht es generell in dem Kampf eben drum, wie kommen die miteinander klar?
Ja.
Wie kämpft er gegen seine Drogensucht? Wie belügt er die Familie, dann wie er clean wird und sowas? Auf jeden Fall ein sehr gutes Drama. Das ist wirklich richtig stark gespielt. Also Steve Carell ist echt gemacht für Dramarollen.
Ja.
Auch so wie er für die Comedy-Rollen gemacht ist.
Ja, das ist ein guter Schauspieler.
Also den Film kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also gerade wenn der jetzt mal auf Netflix oder auf Prime draußen ist, also den kann man sich auf jeden Fall mal anschauen.
Ja, okay. Ja, ich habe als nächstes Aquaman geschaut.
Yay!
Ja, also ich habe ja dann, du hast ja Aquaman angeschaut, ne, und fandst ihn nicht so gut, ne?
Ich habe gesagt, es wäre mehr gegangen. Also ich finde den nicht der schlechteste in dem DC-Universum, aber es ist halt jetzt auch nicht der beste.
Ja,
und das generell stimmt. Ist, finde ich, DC halt immer noch eine Stufe unter Marvel, was die Filme angeht.
Ja, naja, das geht halt in eine ganz andere Richtung. Ich finde, die zwei kann man schwer vergleichen, finde ich.
Ja, im Allgemeinen also die Filme finde ich schon sehr angelehnt an das MCU. Also ich finde, das ist schon sehr versucht, das eben auch so zu machen.
Ja, vor allem Justice League, ne? Das war ja die absolute Katastrophe. Also da kommen wir ja wieder zum ewigen Thema, wo ich mich immer ärgere über Batman vs. Superman, ne? Aber das können wir in anderen Folgen nachhören. Ne?
Ja, also in jeder anderen Folge.
Ja, Genau, ja, was wollte ich jetzt sagen? Genau, also, genau, du fandst ihn ja nicht so gut und ich habe ja
auch. Ich fand den okay. Ich habe gesagt, ich fand den okay. Genau. Ich habe mich nur nicht geärgert, dass ich eben nicht im Kino war. Das fand ich ganz okay.
Ja, ja. Und ich habe ja die Justice League mir angeguckt und da hatte ich auch schon fast die Schnauze voll von Aquaman, weil ich mir auch da schon gedacht habe, oh, da ist so viel verspielt. Mit Aquaman kannst du so viel machen unter Wasser, ne? Leute, die auf Haien reiten, auf Riesenseepferden. Kraken, die Trommeln spielen und Kampf auf Leben und Tod, ne? Ganze Landstriche werden von Wellen überflutet, ne? Habe ich gedacht. So habe ich das gedacht, ne? Ja. Und dann gucke ich mir Aquaman an und dann ist es genau das. Und da wurde ich positiv überrascht und der hat mir dann richtig gut gefallen. Weil ich bin wahrscheinlich auch ohne Vorurteil da jetzt irgendwie ran. Ich habe eher weniger erwartet als mehr und bin dann halt richtig überrascht worden, dass das halt so ein Actionfilm ist. Hätte ich nicht gedacht. Der so originell ist, das habe ich wirklich überhaupt nicht erwartet.
Okay.
Ja, hat mir gut gefallen. Dann der Typ auch noch mit dem großen Kopf, ne?
Ja.
Und so, das hat mir gut gefallen. Der hat ja dann diesen einen Autor da rezitiert im Film, im englischen Original. Also nicht L. Ron Hubbard, sondern der andere. Ach, ich komme jetzt nicht drauf. Der hier Call of Cthulhu gemacht hat. Naja, ihr wisst schon, der eine oder andere wird schon wissen, wen ich meine. Also ich fand's voll witzig. Unoriginell, hätte ich nicht gedacht. Also hat mir gut gefallen. Für einen Actionfilm, ne? Genau, ja. Muss man immer dazu sagen. Ja, Kino, du?
Was habe ich noch gesehen? The Babadook habe ich gesehen. Der Horrorfilm von 2014, wenn ihr dir sagt.
Sag mir was, habe ich aber selbst noch nicht gesehen.
Ich habe auch viel drüber gelesen und der ist auch sehr viel gelobt worden. Dann habe ich gedacht, ich muss ihn mir halt irgendwann mal angucken. Und dann habe ich mir den mal angeschaut und habe so gedacht, der sieht halt ziemlich billig aus, muss ich sagen.
Hm.
Also das war wahrscheinlich kein hohes Budget, kein großes Produktionsding. Aber die Idee dahinter, die ist echt ziemlich gut. Also es ist ein Horrorfilm, wo es eben darum geht, dass wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? So ein bisschen der Boogeyman, irgendwie das böse, böse Unbekannte unterm Bett, beziehungsweise hier halt im Schrank. Und das ist aber so ein bisschen verwogen mit einem Drama. Also es ist nicht ein reiner Horrorfilm, sondern es ist filmisch oder horrormäßig dargestellt, wie eigentlich die Beziehung von dem Kind mit der Mutter ist. Also es ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären. Auf jeden Fall ist es mehr Metapher, der Film, als reiner Horrorfilm. Also das ist jetzt keiner mit Jumpscares oder sowas, wo du dich jetzt nur erschrecken sollst, sondern das ist ein Film, der eben eine gewisse Handlung hat, die halt inszeniert wird als Horrorfilm, um eben das so ein bisschen darzustellen. Deswegen bin ich da so ein bisschen hin und her gerissen, habe nur so eine mittelprächtige Bewertung gegeben, weil ich die Idee gut fand und das Prinzip dahinter, aber die Umsetzung halt eine Katastrophe war. Beziehungsweise ich mir das nicht angucken möchte, wenn das so extrem furchtbar aussieht.
Ja.
Ja.
Okay. Ja, dann machen wir weiter, ne? Oder?
Genau, ja. Mach du weiter.
Dann habe ich jetzt Final Score geschaut von, der ist von Scott Mann. Was hat er noch gemacht? Naja, so zwei, drei andere Actionfilme. Da spielt aber diesmal mit sozusagen Dave Bautista, ne, den kennt man unter anderem von Guardians of the Galaxy und eben auch Pierce Brosnan. Deshalb habe ich gedacht, naja, komm, guckst du den mal an. Da geht es halt darum, dass der Dave Bautista ist halt so ein Ex-Elite-Soldat und der ist bei einem Champions League Halbfinale von West Ham United, Tino.
Das ist Realismus pur.
Genau, Realismus pur ist im Stadion und das Stadion wird dann halt von Terroristen überfallen. Ja, also ich sag mal, es ist so lala. Da gibt es ein paar coole Stellen, so eine Motorradverfolgungsjagd und so ein Kampf in der Küche. Ne? Also ja, den könnte man sich angucken, wenn man jetzt überhaupt nicht weiß, welchen Film man sich anguckt. Vielleicht für Actionfans könnte man den empfehlen, aber gibt es natürlich viel, viel bessere. Ne? Also ich habe dem jetzt so 3 Sterne von 5 gegeben. Ist ganz okay, aber ist auch total vorhersehbar. Also ja, gutes Mittelmaß, aber halt nicht besonders gut.
Oh, jetzt frage ich mich, was habe ich denn noch gesehen? The Long Shot habe ich gesehen im Kino. Sagt ihr dir was?
Hier. Mit Charlize Theron.
Genau, und Seth Rogen.
Mhm.
Genau, da hatten wir den Trailer gesehen, wo wir im Kino waren davor mal. Und haben uns so gedacht, ach, der sieht ja ganz gut aus. Da war wieder mal so eine, war das Film der Woche. Und das gibt es dann immer für 5 Euro. Da habe ich gesagt, machst du nichts falsch, da kannst du mal hingehen.
Na.
Und haben uns den angeguckt. Ich bin echt sehr, sehr positiv überrascht worden. Mhm. Ich bin normalerweise kein Freund von Romcoms. Also ich finde das immer relativ alles sehr, sehr ähnlich. Also ich finde immer, ich muss das immer nicht sehen. Das kannst du mal Sonntagnachmittag nebenbei laufen lassen, aber man muss jetzt auch nicht explizit dafür ins Kino gehen. Mhm. Aber bei dem war ich echt sehr, sehr positiv überrascht, weil Seth Rogen halt super witzig ist. Und die Idee halt mal was anderes war. Also es war halt so eine klassische, ein klassischer Rollentausch. Sie halt die erfolgreiche Politikerin und er eben der Blödeltyp. Und die kommen halt zusammen.
Ja, hat er da auch wieder das Drehbuch geschrieben?
Das weiß ich nicht.
Ah ja.
Das ist von Jonathan Levin.
Ah ja.
Fall. Wie gesagt, also ich finde den positiv überraschend. Ist kurzweilig, sehr witzig, hat richtig witzige Gags zwischendurch. Also kann man sich echt angucken. Also wenn der jetzt auf Blu-ray oder so rauskommt, kann ich den dir auch echt nur empfehlen.
Okay. Gut, ja, was habe ich noch geschaut? Glass habe ich geschaut. Das ist ja der dritte Teil von Unbreakable und Split, ne? Die beiden Filme.
Ja.
Wo am Anfang halt eben Bruce Willis und Samuel L. Jackson mitgespielt haben. Dann im zweiten Teil ging es ja um diesen Schizophren, der so 23 Persönlichkeiten hat, ne? Ja. Und achso, muss man noch dazu sagen, der Bruce Willis ist halt so ein Superheld-Charakter, ne? Und dieser Mr. Glass, um den es jetzt im Teil geht, das ist halt so ein, ja, Evil Mastermind. Der hat aber so eine Glasknochenkrankheit, die es ihm kaum ermöglicht, am ganz normalen Leben teilzunehmen. Also wenn der aufsteht oder so, da hat er sich schon fast einen Fuß gebrochen. Das erinnert mich fast ein bisschen an hier Tino, wenn der Fußball spielt. Nein, Spaß.
Das war jetzt die zweite Fußballweisheit nach der letzten Folge schon.
Es kommt immer mal eine Weisheit durch.
Genau. Selten, aber ab und zu kommt Weisheit.
Ab und zu. Na gut, auf jeden Fall, um was geht's? Im ersten Teil in Unbreakable ging es ja um Bruce Willis und seine Stärke, seine Gabe. Ne? Im zweiten Teil ging es um diesen Psychopathen mit den 23 Persönlichkeiten von James McAvoy gespielt. Und jetzt im dritten Teil geht es dann eben um Samuel L. Jackson. McAvoy, ja. Was habe ich gesagt?
McAvoy, irgendwas.
Ah, okay. McAvoy. Und jetzt geht es halt um Samuel L. Jackson. Und der schließt halt sozusagen seine Trilogie ab. Was mir nicht gefallen hat, ist, dass der Film nochmal die ersten beiden Filme zusammenfasst. Obwohl man das vielleicht mal machen müsste, weil da liegen ja knapp 15 Jahre dazwischen, zwischen Unbreakable und Split. Ja. Und genau. Ansonsten ist der Film halt voller Wendungen. Eine Wendung jagt die andere, typisch für M. Night Shyamalan. Ne? Und ist eben auch dadurch sehr gut und auch so M. Night Shyamalan, der macht immer so ein bisschen so tiefgründige Sachen, ne? In seinen Filmen verpackt er da so ein bisschen. Und hier macht er das auch. Finde ich, macht er das sehr gut. Regt zum Nachdenken an. Und ist spannend umgesetzt. Was allerdings nicht so gut ist, finde ich, ist die Kamera. Das kommt ein bisschen zu sehr so TV-filmmäßig rüber. Aber man muss dazu sagen, der macht ja auch viel, wirklich produziert er wirklich selbst. Der sorgt ja dafür, dass er von Hollywood, abgesehen von dem Verleih, den er sich dann holen muss, unabhängig ist. Deshalb werden ja viele Filme auch dann in seine Heimatstadt gedreht, Pittsburgh. Genau. Also von daher kann man sich auf jeden Fall anschauen. Hat mir sehr gut gefallen.
Ich habe den noch nicht gesehen, muss ich sagen. Also ich fand Split ziemlich gut. Der hat mir echt ganz gut gefallen. Und da wusste ich auch gar nicht den Zusammenhang zu Unbreakable.
Ja.
Ich muss aber auch sagen, ich habe auch Unbreakable vorher noch nicht gesehen gehabt.
Ah, okay. Der ist auch gut. Aber der ist halt schon ein bisschen älter. Ne?
Ja, das ist ja aber nicht schlimm. Also ich glaube, das macht da nicht so viel verkehrt.
Ja, da kann man auch in dem Zusammenhang, kann man das auch Unbreakable empfehlen zu gucken, weil ja der M. Night Shyamalan Der hat ja in seinen älteren Filmen wie Signs und The Village und so vor allem darauf geachtet, dass es so Filme sind im Erzählstil der 20er, 30er, 40er Jahre. Also eher ruhig, ne, und so. Also
das stimmt.
Ziemlich gut, ne? Genau. Hm.
Und deswegen habe ich mir so gedacht, naja, wenn du Unbreakable noch nicht kennst, guckst du dir halt Glass noch nicht an. Deswegen ja. Schiebe ich das alles noch so ein bisschen vor mir her.
Ja, genau, genau.
Aber wenn du sagst, er wird zusammengefasst, dann kann ich mir vielleicht eben doch mal anschauen.
Ja, kannst du machen. Aber ich finde, also die Zusammenfassung ist wirklich das Schlechteste. Eigentlich wird es richtig spannend, dann erst, wenn es dann halt wirklich um den Samuel L. Jackson geht.
Ja, gut.
Genau.
Mach ich das nächste? Ich habe noch gesehen, Howl's Moving Castle im Englischen. Im Deutschen heißt der Das wandelnde Schloss.
Ja.
Der Anime, also der Anime von Hayao Miyazaki, ein Ghibli-Film.
Ja.
Den hatte ich noch nicht gesehen, also den kannte ich noch nicht. Und habe ich gesagt, ich muss mal schauen, ein bisschen so die Wissenslücken füllen.
Ja.
Da geht es im Prinzip einfach darum, dass ein junges Mädchen in so eine alte Frau verwandelt wird und die dann mit so einem, wie willst du das nennen? Das kannst ja nicht Schloss nennen, also im Original heißt es Schloss, aber so eine wandelnde Gestalt aus Blech und hast du nicht gesehen, also so ein Gefährt, das halt quer durch die Lande zieht und so ein Eigenleben hat, mit so einem Zauberer drin, mit dem geht es quasi so durchs Land. Und sie versucht halt ihren Fluch loszuwerden, dass sie halt wieder zur Jungfrau wird und gleichzeitig versucht sie ihrem Gegenüber, also diesem Zauberer, Hexer, auch von so einem Fluch zu befreien. Ja, es wie Ghibli ist super schön gezeichnet, ist ein super Film, für mich aber ein bisschen zu lang und ich muss auch sagen, dass ich den wahrscheinlich noch ein zweites Mal gucken werde, um den richtig zu verstehen, weil da viele Anspielungen mit Kriegen und sowas immer reinkommen und ich ganz gerne noch wissen möchte, wie genau die zu interpretieren sind. Also es geht viel in die Richtung, dass da eben die Kriege mit reingebracht werden und dieser Zauberer da eben hilft, sag ich mal, auf der einen Seite. Und das eben so ein bisschen dargestellt wird, also auch eher so bildhaft gezeigt wird.
Ha, ich kann mich auch nicht mehr so richtig dran erinnern an den Film. Ich weiß aber noch, dass doch der oder so ein Spinnenmann, ne, auf so einem Fahrrad sitzt, oder? Und immer
irgendwie. Nee, Chihiros Reise.
Okay.
Die sehen alle sehr ähnlich aus.
Die sind aber auch von, der ist aber auch vom Studio Ghibli, ne?
Genau. Das ist auch ein Miyazaki-Film.
Ja, die sind ja alle gut.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch immer noch drauf und dran, mal diese Sammelbox zu bekommen von dem Miyazaki. Aber mir ist die ehrlich gesagt noch zu teuer. Und Anime-Filme, beziehungsweise gerade die Ghibli-Filme, die sinken auch nicht im Preis. Also die Filme sind ja teilweise, keine Ahnung, 20, 30 Jahre alt. Also die ganz alten. Und da bist du halt immer noch 20 Euro für eine Blu-ray los. Oder 25. Und wenn du dann mal die 10 oder 15 Filme haben willst von dem, dann kannst du dir das zusammenrechnen.
Ja, da mache ich weiter. Chef habe ich geschaut. Chef.
Der Netflix-Film.
Genau. Mit Samuel L. Jackson wieder. Aber naja, der war halt ziemlich enttäuschend. Also, da sind ein paar coole, lustige Sprüche dabei, ne? Von Samuel L. Jackson, die der da macht. Aber ansonsten, naja, ich weiß nicht, für Chef-Fans ist das vielleicht ein Film, den man da schauen muss. Aber ansonsten, na.
Oder man lässt es einfach.
Ja, man kann es auch lassen, auf jeden Fall.
Ja, ich denke es auch.
Ah ja, auf Letterboxd steht ja aus Versehen, dass ich den zweimal geguckt habe. Das stimmt aber nicht, falls da jemand noch.
Weil du den zu gut fandest, ich gucke direkt doch mal.
Ja. Nee, da kann man eigentlich nicht viel dazu sagen. Genau.
Okay. Ich habe gesehen als nächstes, oder habe ich die jetzt irgendwie unterbrochen? Wolltest du noch was sagen?
Nein.
Gut. Ich habe als nächstes gesehen Weiß. Der Film, den du ja auch, glaube ich, bei deinen Oscar-Favoriten irgendwo drin hattest. Der auch, glaube ich,
ja,
für.
Von Adam McKay.
Ja, der ja auch für, ich glaube, Maske gewonnen hat.
Ja. Vom legendären Regisseur, vom einen der besten Filme aller Zeiten, Stiefbrüder.
Ja.
Ne? Wer den noch nicht kennt.
Genau, und das ist jetzt, glaube ich, nach The Long Short. Doch. Ja, mhm. Nee, The Big Short heißt der. The Big Short. Mhm. Eben waren wir bei Long Shot, jetzt ist es Big Short. nachdem ist das jetzt, glaube ich, so der nächste Film gewesen von ihm. Mit Christian Bale, Steve Carell wieder, Sam Rockwell, Amy Adams. Und da geht es eben um Dick Cheney, also den Vizepräsidenten zur Bush-Amtszeit in den USA.
Ja.
Und also manchmal kommt es einem vor wie eine Dokumentation von Michael Moore. Also dass es halt so ein bisschen bissig ist, im Gegensatz, also so hinter die Kulissen zu blicken in den USA und ihn so ein bisschen hinzustellen, als er ist eigentlich der, der vieles zu verantworten hat. Und sein Leben wird eben gezeigt. Und es ist sehr, sehr ähnlich zu The Big Short. Also das Filmische, du hast immer das Gefühl, als ob die zusammenhängen, die Filme. Also da ist vieles ähnlich gemacht. Das durchbricht die vierte Wand. Also die Protagonisten sprechen immer mal mit dem Zuschauer.
Ja.
Du hast viele kleine Sachen, dann ist zwischendrin ist mal einfach, dass ein Abspann gezeigt wird. Nach einer Stunde ungefähr.
Okay.
Und du halt denkst, okay, der Film könnte jetzt wirklich halt aufhören.
Hä?
Okay. Oder wo dann aber genau nach dem Abstand quasi der Twist beginnt, wo du halt merkst, okay, jetzt ist halt wie der zweite Akt, der beginnt.
Okay.
Also viele, viele Kleinigkeiten, die halt sehr, sehr schön gemacht sind. Aber auch wieder so ein bisschen zu lang, finde ich. Also sie hätte ein bisschen kürzer gehen können. Und ich finde ihn zu einseitig. Also ich weiß nicht, ob das halt alles so war, weil mir das alles sehr, sehr negativ vorkommt, ihm gegenüber. Aber dafür fehlt mir das Hintergrundwissen. Das kann ich nicht so...
Ja. Aber das hast du ja nun eben gerade im Film gelernt, Dino, ne?
Ja, genau.
Genau.
Aber das alles wie, halt nur von einer Seite erklärt.
Das ist bekommen. Wie 12 Years a Slave. Es gibt nur schwarze Sklaven, gab es nur in Amerika. Das weißt du doch. Aber jetzt, okay, bevor wieder die schwarzen
Hubschrauber... Bevor die Helikopter wieder kommen.
Genau, jetzt kommen wir wieder zurück zum Filmthema.
Genau. Aber auf jeden Fall musst du dir mal anschauen. Also,
okay.
Weil es eben auch sehr mal was anderes ist.
Ja, Adam McKay-Filme gucke ich mir immer gerne an. Genau. Ja, was habe ich noch geschaut? The Favourite, ne? Das war ja der neueste Film von Giorgos Lanthimos.
Genau.
Und da geht es halt eine Königin, die es eben nicht leicht an ihrem Hof hat und die eigentlich eine Beraterin hat. Kommt dann so ein Spiel um Macht, fängt dann an, sich abzuspielen, weil ihre Cousine an denselben Hof kommt und die zwei, die werden halt so die Buhlen dann um die Gunst der Königin. Genau.
Genau.
Und ja, also hat mir, mir hat der Film relativ gut gefallen, obwohl ich jetzt sagen muss, das ist kein Film, den ich mir jetzt nochmal anschauen würde, aber der ist auf jeden Fall ordentlich gemacht und ich habe dem auch 4 von 5 Sternen gegeben. Lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen. Ich finde ihn aber nicht so gut wie zum Beispiel Killing of a Sacred Deer oder den Lobster. Die beiden fand ich besser.
Ich muss sagen, dass ich Killing of Sacred Deer noch am schwächsten fand von denen.
Also, der ist so ruhig
erzählt und so. Ne? Ich verstehe, dass der sehr, sehr gut oder sehr hoch gehandelt wird, aber mir persönlich gefällt er halt nicht. Also mir ist das irgendwie zu düster und zu verschroben.
Und aber, das ist dann eben auch sehr alles grau in grau bei The Lobster. Genau. Da kommt noch ein bisschen.
Aber du merkst halt die Handschrift immer von ihm. Also die Filme sind alle sehr, sehr ähnlich.
Genau, genau.
Den muss man halt mögen.
Ja, auf jeden Fall.
Den Giorgos Lanthimos. Das ist genau wie Wes Anderson. Wenn du es nicht magst, kommst du mit keinem Film zurecht.
Ja, die haben ihre eigenen Stile, ne?
Genau. Ist ja okay. Was habe ich noch gesehen? Pet Sematary. Friedhof der Kuscheltiere. Das Remake.
Ja, da habe ich auch überlegt, ob ich mir den angucke. Und?
Ja, kannst es sein lassen. Also wirklich furchtbar.
Okay.
Also das ist halt Einheitsbrei. Ich kann mich nicht mehr hundertprozentig an den Originalfilm erinnern. Also das ist schon wirklich sehr, sehr lange her, dass ich den mal gesehen habe. Aber es ist ja die gleiche Geschichte. So, jetzt ist das aber auf eine also versucht, auf eine moderne Art und Weise in das Horrorgenre zu drücken. Es war ja früher zwar schon ein Horrorfilm, aber also die 80er-Horrorfilme unterscheiden sich ja natürlich von den jetzigen Horrorfilmen. Jetzt ist halt viel mehr mit Jumpscares, mit so Erschreckmomenten. Und vieles alles sehr, sehr ähnlich gemacht. Und das ist halt auch so, als ob du Friedhof der Kuscheltiere nimmst, machst das aber in im Stil von Conjuring 3 oder so, gefühlt. Oder von Insidious oder sowas. Also nicht die guten Teile noch davon, die ersten, sondern die letzteren dann. Ja, wo du halt merkst, okay, das sind wirklich nur noch Jumpscares. Wenn du sowas machst mit der Geschichte von Friedhof der Kuscheltiere.
Ich habe leider das Original nicht gesehen. Aber das hört sich schade an.
Aber wenn, guck dir lieber das Original an. Also selbst wenn ich mich nicht mehr richtig dran erinnern könnte, kann es nur besser sein als das.
Okay. Ja, dann habe ich noch geschaut Holmes and Watson. Und zwar habe ich das geschaut. Das habe ich geschaut wegen John C. Reilly, ne, und Will Ferrell, eben weil ich die zwei aus Stiefbrüder kennt und weil es eigentlich einer meiner Lieblingsfilme ist, dachte ich, ach, vielleicht wird auch witzig. Aber das ist halt so eine Sache, ne? Also der Film, der ist halt für verschiedene also gibt es ja diese Goldene Himbeere und sowas, ne? Ja. Negativfilmpreise, ist halt nominiert worden, der hat bestimmt auch einiges gewonnen. der Film ist auf der einen Seite richtig, richtig schlecht. Aber ich kann dem halt auch keine schlechte Bewertung geben, weil ich manchmal...
Weil Will Ferrell mitspielt.
Nein, weil ich halt manchmal richtig laut gelacht habe. Also nicht nur ich, wir haben den zu mehreren geguckt. Da waren halt wirklich witzige Stellen dabei. Zum Beispiel halt dieser John C. Reilly, der vergiftet sich halt, ne? Und sie sitzen dann in der Kutsche und er sagt halt so auf Englisch, ja, ich glaube, das Gift, die Wirkung lässt langsam nach, ne? Und da kommt halt so eine Nahaufnahme und der John C. Reilly ist halt auch nicht der Schönste, ne? Aber da haben sie halt sein Gesicht nochmal ein bisschen aufgeblustert, so richtig dick und halt ein Auge ist halt blind gewesen. Und es ist halt so witzig, weil es so absurd ist.
Es ist ja auch nicht so, dass der Witz schon in jedem anderen Film gemacht wurde.
Ja, das stimmt natürlich, ne? Genau. Also, aber ich habe halt wirklich gut gelacht, nicht nur ich, sondern auch andere. Aber aber der Film ist halt auch trotzdem irgendwie also, schlecht, ne? Das ist so ein ganz
lieber Witz. Lieber die anderen Filme mit den beiden angucken.
Genau.
Und vor allem Oldschool.
Ja. Und Stiefbrüder, genau.
Aber haben wir ja, schon Stiefbrüder muss man schon sehen.
Genau. Ja, dann?
König der Löwen habe ich gesehen.
Der neue Teil.
Den musste ich mir ja quasi angucken. Also als großer Fan vom Alten und wie unsere Zuhörer wahrscheinlich auch schon in unserem Blog gelesen haben, bin ich da so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite ist das natürlich ein guter Film. Da ist die allerneueste Technik drin. Das ist technisch so hoch. Das sieht alles so realistisch aus. Ja. Aber auf der anderen Seite möchte ich, denn dass König der Löwen so realistisch gemacht ist. Fragezeichen. Will ich das? Also muss das so sein? Und da habe ich ja diese Forschung von diesen Japanern mal kurz erwähnt, dass die Uncanny Valley, finstere Tal, das unheimliche Tal oder sowas, rausgefunden haben. Und zwar ging es darum, dass die Japaner in den 70ern eben sehr fortgeschritten waren, was humanoide Roboter angeht und die auch eingesetzt haben in der Altenpflege und sowas und die eben rausgefunden haben, dass die Akzeptanz den Robotern gegenüber immer weiter steigt, je realistischer die sind. Aber ab einem gewissen Punkt gibt es so einen Punkt, eben so einen Breakpoint, wo du merkst, die Akzeptanzkurve fällt total ab und jeder hat nur noch Angst davor, weil es zu realistisch ist. Und das haben jetzt viele Filmkritiker und sowas auch zu den neuen Disney-Filmen gesagt, dass du immer irgendein Gefühl hast, dass das nicht richtig ist, was du da siehst. Du kennst den Original Schön und das Biest, der neue ist ein bisschen merkwürdig. Der Aladdin-Teil, der alte, den kennt jeder aus seiner Kindheit und du siehst den neuen Aladdin und denkst, naja, warum muss jetzt Will Smith den Genie spielen? Warum muss das gemacht werden? Jetzt König der Löwen haben sie es ja auf die Spitze getrieben und einfach alles komplett computeranimiert und das so realistisch gemacht, dass du halt denkst, du guckst Tieren im Zoo zu. Und das ist aber nicht mehr das König der Löwen, was du halt kennst.
Ja, da fehlt so ein bisschen der Charme, ne?
Genau, das ganze
Herz fehlt. Also nicht die Scham, halt, sondern der Charme. Genau, genau. Aber das war ja bei Dschungelbuch auch schon so, ne?
Ja, den fand ich aber nicht schlecht.
Nee,
zu dem habe ich aber auch nicht, zu dem habe ich aber nicht so die Bindung wie zu König der Löwen. Weil König der Löwen war der erste Film, den ich im Kino gesehen habe. Für mich war das halt immer das große Highlight.
Ja, genau. Ja, bei mir auch. Den war auch bei mir der erste Film, ja. Den habe ich, den
da warst ich ja du doch schon, da warst du doch schon über 20, oder?
Nee, da wollte ich ja unbedingt auch nochmal rein und habe es dann nochmal gemacht. Auf jeden Fall, das weiß ich noch. Genau. Ja, was wollte ich denn sagen? Und ist es noch dieselbe Handlung oder gibt es eine andere Handlung?
Das ist eins zu eins dieselbe Geschichte. Das sind sogar teilweise die Dialoge gleich. Mhm. Also wirklich so die ersten 10 Minuten oder so konnte ich fast mitsprechen, weil ich genau wusste, was da kam. Wir waren ja letztens auch in dem Musical und das ist dagegen aber schon relativ abgewandelt. Also da ist zumindest der Text und sowas anders. Mhm. Aber das ist eins zu eins der gleiche Text.
Ah ja, das war ja auch, Entschuldigung, ja?
Ja, erzähl.
Nee, das war ja auch das, wo du mir dieses Bild geschickt hast aus dem Kinosaal. Da hast du wahrscheinlich dann angefangen zu singen, weil da war ja dann keine um dich rum, ne? Weil du gesagt hast, die ersten 10 Minuten hast du alles mitgesprochen. Da hast du wahrscheinlich auch schon mitgesungen, ne?
Naja, genau wie es in unserem Special war. Also ich habe das eigentlich eins zu eins gemacht.
Ja.
Und Tim, ehrlich gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass bis zu Weihnachten der König der Löwen auf Blu-ray rauskommt.
Ja, da
das riecht doch nach einer zweiten Sondersendung. Diesmal auf mit jeden dem Fall. Original.
Auf jeden Fall. Da freut sich der Technikmann. Der kann da wieder Technik im Wert von 1.000 Euro.
Ja. Nochmal zu dem Film jetzt. Die Handlung ist wie gesagt gleich, aber du hast viele, viele Schnittstellen, die angepasst wurden. Also der Film wirkt flüssiger. Also der wirkt auch natürlicher jetzt. Der so ein bisschen also homogener, kann man sagen. Also du merkst, alles ist aus einem Fluss. Beim Zeichentrick hast du halt oftmals die Sachen gehabt, dass die Kapitel so abgehackt waren. Also hast du schnelle Übergänge gehabt. Das ist jetzt halt ein bisschen flüssiger.
Ja.
Deswegen filmisch ist der Film natürlich schon besser gemacht, aber das Herz fehlt halt.
Ja gut, da hatten sie bei Disney wieder zu große Dollarzeichen in den Augen, ne?
Ja, aber für den Film auf jeden Fall. Da kannst du auch Geld drucken.
Ja, aber klar, also den guckt man sich trotzdem an, ne? Ist ja klar.
Ja, natürlich. Warum auch nicht? Genau. Genau, es ist ja auch kein schlechter Film. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt Kinder hätte in dem Alter und ich müsste mich entscheiden, würde ich denen vielleicht sogar sagen, okay, guckt euch den neuen an, weil die damit halt eher umgehen können. Wir sind ja nicht die Zielgruppe. Wir kennen die alten Filme. Aber die neuen sind ja auch moderner gemacht, weil Kinder wahrscheinlich vielleicht eher damit umgehen können, als noch mit rein gezeichneten Filmen.
Ja, das kann schon sein, auf jeden Fall.
Gut, was hast du noch gesehen?
Ja, Green Book habe ich noch gesehen.
Oh, sehr gut.
Oscar-Gewinner.
Ja.
Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da habe ich auch ein kleines Review gemacht auf Letterboxd. Ich mal gucken, jetzt hat es sich bei mir aufgehangen fast. Ah ja, genau, hier habe ich hier Driving Miss Daisy with a Vengeance, habe ich es genannt. Also genau. Es gibt ja, ne, Die Hard und Die Hard with a Vengeance, ne? Und das ist halt so fast derselbe Plot eigentlich, wenn du so willst, ne? Aber halt noch ein bisschen weiter gemacht und ein bisschen herzlicher und origineller und witziger. Und hat mir sehr gut gefallen, ne?
Ja, mir aber auch.
Hat Spaß gemacht.
Das war ja das, wo ich aus dem Kino rauskam und habe gesagt, ich habe leider den falschen Oscarsieger getippt. Weil wo ich den gesehen habe, war mir das eigentlich schon ziemlich klar, dass das einen Oscar gewinnen wird.
Ja, war super. Was mich ein bisschen wundert, na gut, obwohl auf der anderen Seite der Viggo Mortensen, dass der so für den Oscar nominiert war, ne? Da hätte ich aber eher gedacht, ich weiß nicht, aber ob du den kennst, Eastern Promises, da war er schon mal nominiert. Ja. Da hätte ich aber gedacht, dass der für Eastern Promises auf jeden Fall den Oscar gewinnt. Hat dann, glaube ich, niemand anders gemacht. Na gut, aber ja, da schweifen wir jetzt wieder ein bisschen ab. Ja,
Theo, halt was hast du so.
Noch? Genau. Was hast du noch geguckt?
Jetzt kommen noch 3 Filme. Darjeeling Limited habe ich noch gesehen. Wo wir eben schon mal kurz beim Thema Wes Anderson waren.
Ah ja.
Ja, ich habe mir ja mal irgendwann vorgenommen, wo wir immer wieder drüber gesprochen hatten, wegen dem Grand Budapest Hotel, weil ich den ja immer angefangen habe und konnte den immer nicht fertig gucken, weil ich nicht damit klargekommen bin.
Weil du psychisch nicht damit klargekommen bist.
Genau. Genau so. Und habe ich so gedacht, okay, ich muss halt irgendwann mal anfangen, die ganzen alten Wes Anderson-Filme zu schauen oder mal beim Urschleim anzufangen.
Und dich langsam rantasten an Grand Budapest Hotel. Ja.
Genau.
Genau.
Und da haben wir jetzt eben The Chilling Limited gesehen. Und da geht es um drei Brüder und eigentlich die ganze Zeit um eine Fahrt im eben diesen The Chilling Limited in so einem Zug. Ja, und dann geht's
fährt halt durch Indien, ne?
Genau. Und dann geht es so um die Leben von den Brüdern, die haben sich halt so ein bisschen auseinandergelebt. Geht es um die Beerdigung vom Vater und was die Söhne jetzt so machen und halt um die Eigenheiten und so. Und ich muss sagen, ich fand den gut, also halt immer noch sehr, sehr verschroben. Aber auf jeden Fall sehr witzig teilweise, kurzweilig und einer der besseren Wes Anderson-Filme, finde ich, für mich. Also für mich, ich kann damit halt eher umgehen, sag ich mal. Das ist ein Film, der noch nicht zu abgedreht ist. Da finde ich, fand ich halt Grand Budapest Hotel wesentlich schlimmer. Aber wie gesagt, vielleicht kann ich mich ja jetzt dahin arbeiten.
Ja, na klar. Also ich finde ihn halt, ich finde eigentlich alle Filme von ihm gut. Außer The Life Aquatic, der ist für mich auch ein bisschen zu abgedreht.
Okay.
Naja, aber den mögen andere am liebsten von ihm. Das ist, glaube ich, sein erster Film. Genau. Ja, was habe ich jetzt noch geschaut? Achso, willst du noch was dazu sagen?
Nee, das reicht.
Ich kann ja mal zwei Filme kombinieren. Also ich habe jetzt noch vier insgesamt.
Okay, dann kombiniert zwei.
Also und zwar habe ich einmal Velvet Buzzsaw gesehen. Das ist ein Film von Netflix mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle. Und dann auch nochmal Demolition, ne? Mit Jake Gyllenhaal. Das sind zwei Netflix-Filme. Und da, die muss ich sagen, die sind richtig, richtig enttäuschend. Also ich kann das nicht glauben, dass dieser Velvet Buzzsaw, der ist vom selben Regisseur wie Dallas Buyers Club.
Ja.
Nee, halt Quatsch, vom selben Regisseur wie Nightcrawler mit Jake Gyllenhaal, ne? Und der andere, dieser Demolition, ist vom selben Regisseur wie Dallas Buyers Club. Und das ist halt übelst krass, wie schlecht die beiden Filme im Vergleich sind zu den anderen beiden, ne? Also, Wahnsinn. Die sind okay, weil Jake Gyllenhaal und es gibt auch andere Schauspieler in den Filmen, die sind ja überzeugend mehr oder weniger, aber die sind halt irgendwie richtig schwach. Also da passiert nicht unbedingt nicht so viel und es ist auch wirklich überhaupt nicht tiefgründig, eher so ein bisschen oberflächlich alles. Die Kamera ist nicht so gut. Ja, also naja, ich sag mal, das könnte vielleicht ein Sonntagnachmittag-Film sein, die zwei. Aber, na gut, das ist ja oft auch bei Netflix, ne, dass die halt die Filme, ja, das sind halt oft Filme dabei, die produzieren, die eben nicht so ein Kinoniveau haben, ne, eigentlich, wie andere Filme. Ne?
Das stimmt wohl. Ja. Also die haben halt ab und zu immer mal so Kracher zwischendrin, die es auch gar nicht groß bewerben, aber da ist auch viel Schund dabei.
Ja.
Aber sie müssen halt auch viele Vorlieben halt irgendwie unter einen Hut bringen. Ja,
das stimmt. Das stimmt, genau. Auf jeden Fall. Und ist ja auch nicht verkehrt, wenn man da halt mit den ein oder anderen fördert, den ein oder anderen Filmemacher. Da kommen eben immer wieder Perlen bei raus, das stimmt.
Das stimmt, ja.
Genau. Ja, dann habe ich noch zwei. Du hast auch noch, wie viel jetzt?
Ich habe noch zwei.
Dann.
Ich würde aber gerne den letzten dann haben.
Ja, dann mache ich jetzt noch einen. Ne?
Ja.
Und zwar Lego Movie Teil 2 habe ich geschaut.
Okay. Du bist ja Fan vom ersten.
Ja, Riesenfan vom ersten. Das ist ja für mich der Matrix für Kinder. Und ja, der zweite Teil ist halt so, wie im ersten Teil. Das ist ja eigentlich ein Skandal, ne? Der erste Teil. Everything is Awesome ist Oscar nominiert als bester Song und der Lego-Film überall wurde noch nicht mal erwähnt in irgendeiner anderen Kategorie. Also das ist schon mal krass. Ja, und der zweite Teil ist halt wie dieser Everything is Awesome Song. Das ist halt Everything is Awesome the Movie. Das habe ich schon zum dritten Mal gesagt. Und die haben dann auch so, die haben dann sogar noch so einen richtigen, so der heißt Catchy Song. Den kann man auch im Internet finden als Catchy Song. Das ist aber witzig, weil das wirklich so ein Ohrwurmpotenzial hat. Also okay. Der Film ist halt super witzig, genau wie der erste Teil. Aber diesmal ist halt alles umgekehrt. Ne? Sozusagen. Also alles ist eigentlich wirklich super. Eigentlich ist alles gut. Und keiner braucht sich überhaupt irgendwas, um irgendwas Gedanken zu machen. Genau. Ist interessant, ist halt so ein bisschen der erste Teil verkehrt, ins Gegenteil. Und ist auch nicht wirklich schlecht. Ja, kann man sich auf jeden Fall angucken. Genau. Okay. Und Chris Pratt ist wieder super. Ich habe es halt im Original geguckt. Ne? Im ersten Teil war der auch schon witzig. Genau.
Ja. Gut. Hm. Wo wir bei Kinderfilmen sind, komme ich jetzt zu...
Deshalb würde ich sagen, ja, das stimmt. Das kann man so sehen. Lego Movie ist eher ein Familienfilm. Es gibt ja viele positive Rezensionen vor allem. Oder was heißt, die Erwachsenen, die mit den Kindern im Lego-Movie damals waren, die fanden den ja besser als die Kinder.
Das kann ich mir vorstellen.
Jetzt muss man wirklich sagen, Lego-Movie 2 ist wirklich eher wirklich ein Kinderfilm. Aber der ist überhaupt nicht schlecht. Der ist eigentlich ziemlich gut. Und auch für die Erwachsenen ist der ein oder andere Lacher dabei. Genau.
Ja. Wahrscheinlich haben wir in unserem Alter auch eher einen Bezug zu Lego als die meisten Kinder. Kann ich mir fast vorstellen. Das ist ja, heutzutage ja. Bei den Kindern nicht mehr so.
Das kann sein, ja, ja.
Okay, ich habe Wonder Park gesehen.
Ah, ist das der von Woody Allen?
Ist der von Woody Allen? Quatsch, das ist ein aktueller Zeichentrick, also Animationsfilm.
Ah, okay, nee, dann nicht.
Nicht von Woody Allen.
Ja, weil Woody Allen, der hat ja neulich einen Film gemacht.
Der ist von Dylan Brown. Wenn der dir was sagt.
Nee.
Ja, auf jeden Fall.
Woody Allen hat Wonder Wheel gemacht. Wonder Wheel. Entschuldigung. Ja.
Auf jeden Fall ist Wonder Park der erste Film von Dylan Brown anscheinend. das ist ein Zeichentrickfilm, den du Leuten zeigen kannst, die noch nie einen Zeichentrickfilm gesehen haben.
Okay.
Also, da passiert genau das, zusammengefügt aus allen anderen Zeichentrickfilmen, was immer überall passiert. Das heißt, du hast ein generisches Kind, was irgendwie eine Fantasie hat. Oder was weiß ich, sich irgendwas vorstellt, was halt für sie halt wichtig ist oder einen Traum hat oder so. Mhm. Dann hast du ein Familienmitglied, was krank wird und dieses Mädchen verliert eben ihren Traum daraufhin. Dann passiert irgendwas. Also das ist diese ganz klassische Heldengeschichte. Das heißt, okay, die Figur am Anfang hat einen gewissen Traum. Dann passiert irgendwas. Dann beginnt die Heldenreise und am Ende ist der Held da, wo er hin will. Also das, wie es in den meisten Heldenfilmen ist halt.
Ja.
Deswegen habe ich auch gesagt, der Film ist halt wie am Reißbrett entstanden. Der ist halt wirklich komplett generisch durchgetaktet. Das ist, als ob da jemand dahinter gestanden hat, also ein Produzent, okay, das muss rein. Macht dir und jetzt bildet ihr halt eine Geschichte darum. Aber wir brauchen auch noch witzige Figuren, die reinkommen, damit wir Kuscheltiere verkaufen können. Und macht die Geschichte noch nicht zu abgeschlossen, damit wir noch eine Serie davon drehen können. Und genauso ist Wonder Park. Es ist natürlich witzig. Du hast aber das alles schon mal gesehen. Also wenn du das einem Kind zeigst, das freut sich, das guckt sich das gerne an. Das wird da vielleicht auch abgeholt, weil es dann eben auch eine Serie gibt, die es dann gucken kann.
Ja.
Aber für uns, also wenn du so einen Zeichentrickfilm schon mal gesehen hast, dann brauchst du Wonder Park nicht gucken.
Okay.
Ja.
Ja, dann habe ich jetzt noch einen Film geschaut, und zwar von Harmony Korine. Tino, der müsste dir eigentlich ein Begriff sein.
Nee.
Weil du ja diesen Film über Rehe, diese Dokumentation, geguckt hast.
Bambi.
Kids.
So.
Oh. Naja, gut.
Oh, ist heute Flachwitz-Donnerstag.
Ja. Also Kids, der hat dir aber gut gefallen, ne, eigentlich, ne?
Oder? Sehr gut, ja.
Genau. Und der hat ja noch irgendwie Spring Breakers gemacht. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Den habe ich selbst noch nicht gesehen. Der war
Spring Breakers ist aber relativ modern, oder?
Ja, genau.
Ich glaube, da habe ich schon mal was von gehört. Das ist derselbe Regisseur wie Kids.
Ja.
Das ist ja himmelweiter Unterschied.
Ja, denkt man nicht. Und jetzt habe ich halt von ihm Beach Bum geguckt. Mit Snoop Dogg.
Ja, aber das sieht halt eher aus wie das Cover von Spring Breakers.
Ja, genau. Aber das ist halt, Spring Breakers, das ist ja irgendwie so ein Teenie, so ein Liebesfilm oder so, Partyfilm angeblich irgendwie. Ich habe den auch noch nicht gesehen. Ich habe nur mal ein bisschen so reingelesen, um was es da geht. Und Beach Bum ist mit Matthew McConaughey in der Hauptrolle. Der spielt halt so einen drogensüchtigen Poeten, der halt irgendwie einfach nicht wieder in die Spur kommt so richtig, ne? Und der hat aber Druck, dass er halt wirklich wieder so einen Roman schreibt oder so. Und da passieren ihm halt in verschiedenen Episoden verschiedene Sachen. Das ist so ein bisschen so eine Tragikomödie, teils sind tragische Sachen dabei, und teils richtig, richtig lustige Sachen. Das Spiel ja zum Beispiel mit, ne, habe ich schon erwähnt, Snoop Dogg, dann Martin Lawrence, Zac Efron, Jonah Hill. Ne? Also ist ein richtig guter Cast und die Schauspieler sind auch alle überzeugend. Kamera ist gut, auf jeden Fall. Es ist halt so ein bisschen, aber schon ein bisschen abgedrehterer Film. Also so ein, naja, es ist nicht ganz normal, was da so alles passiert, ne? Also halt so alles ein bisschen over the top, sag ich mal, mehr oder weniger. Aber hat mir gut gefallen und kann ich auch empfehlen. Ansonsten, ja, bin ich fertig mit meinen.
Bist du durch? Gut, dann ja, kann ich jetzt ja meinen letzten Film sagen. Den habe ich am, weiß ich gar nicht, letzte Woche Freitag oder Samstag? Freitag, glaube ich, Freitag, genau. War mal im Kino.
Ja.
Once Upon a Time in Hollywood. Also der aktuelle Tarantino-Film.
Ja.
Ich mag Tarantino ja echt gern. Und deswegen habe ich meine Freundin auch so ein bisschen überreden müssen, dass wir den Film jetzt im Kino gucken. Weil ich den halt auch unbedingt im Kino sehen wollte. Und wir haben uns jetzt auch extra so ein also nicht das klassische Blockbuster-Kino bei uns rausgesucht, sondern so ein etwas älteres, kleineres Kino, weil da eben auch die Sitze noch ein bisschen älter sind und so. Ja, ich glaube, es passt vielleicht ein bisschen eher ins Ambiente rein. Und dann haben wir den da geschaut und ich muss sagen, ich war 2,5 Stunden in dem Film drin. Ich fand das mega, also echt super gut. Der hat so wenig Handlung, der Film. Es geht einfach nur darum, dass du dieses Gefühl vom Hollywood der 60er Jahre eben so mitkriegst. Also der Film ist einfach nur darauf ausgelegt, meiner Meinung nach, darauf ausgelegt, dass du eben dieses Gefühl mitkriegst, dass du die Charaktere werden halt total detailliert gezeigt, viele Dialoge, viele so kleine Sachen, die halt reinkommen, wie jetzt alte Western-Filme, die halt angeschnitten werden oder was weiß ich, glaube Jackie Chan ist noch mit drinne.
Ja.
Der halt da seine ersten Filme dreht und der halt so als Witzfigur so ein bisschen neben reingebracht wird. Charles Manson wird so ein bisschen angedeutet. Und seine Sekte, die er so um sich geschart hat. Und was am meisten auffällt, ist, wofür ist denn Tarantino eigentlich in seinen Filmen meistens bekannt? Also was haben denn alle Filme gemeinsam davon?
Mexican Standoff, ja,
vielleicht einfacher, also nicht die Inhalte, sondern mehr das, was ihn halt so ein bisschen, also was er versucht immer reinzubringen.
Na, viele Dialoge, ne?
Ja, ich wollte jetzt aber eher auf die Musik raus.
Ach so!
Weil ja, Tarantino ist ja dafür bekannt, dass er extrem viel, also als extremer Musikliebhaber bekannt ist, der auch selber eine extrem große Plattensammlung hat.
Genau, genau.
Und er versucht
auch den Soundtrack zum Beispiel, ne, von Pulp Fiction, den kann man ja rauf und runter hören, ne, im Auto.
Genau. Auf jeden Fall. Und er sagt ja immer, er macht vieles aus B-Seiten von Platten, also viele Sachen, die halt noch unbekannt sind und sowas. Und der Film ist, ich weiß nicht, wie viele Lieder da drin sind. Also als ob er alles da reingeschmissen hat, was aus seinen alten Filmen, was er irgendwie nicht da unterbringen konnte. Also alles, was ihm noch so unter den Fingern gebrannt hat, sag ich mal, was er unbedingt haben wollte, das konnte er jetzt alles da reinbringen. Weil da sind so viele Szenen, wo Leute im Auto fahren oder sowas, wo er halt so ein komplettes Radio simuliert hat. Also viele Gespräche zwischendrin, die teilweise wirklich witzig sind, wo halt einfach mal irgendwelche Hintergrundsachen zu Liedern erzählt werden und sowas. Wo die quasi extra für den Film halt einen Radiosender gemacht haben. Und wo dann eben die Lieder dann dazukommen. Und aber wie gesagt, so viele gute, so viele Unbekannte auch, aber auch Bekannte. Also eine sehr, sehr gute Mischung.
Ja.
Und das ist, ich finde, musikalisch ist das sein bester Film. Auf jeden Fall.
Okay. Wollen wir auf jeden Fall auch schauen.
Aber wie gesagt, es passiert halt nichts. Also nicht viel.
Ja.
Jetzt ohne irgendwas zu spoilern halt. Einfach nur, dass halt nicht, wie gesagt, nicht viel passiert. Und ich glaube, das stößt manchen Leuten auf. Also die ins Kino gehen und 2,5 Stunden was sehen, wo für sie halt zu wenig Action oder so passiert. Also ich kann mir vorstellen, dass der sehr, sehr speziell ist für manche Leute. Aber für Leute, die Tarantino mögen, ist das perfekt.
Okay, Okay.
Der krasse Gegensatz zu seinem letzten, also The Hateful Eight.
Ja, da ist ja auch
den
nicht
viel fand ich passiert. Nicht so. Den fand, ja, aber den fand ich auch nicht gut.
Nee, ich auch nicht.
Der war mir zu langweilig. Also, ja,
der genau, war vielleicht die auch ein bisschen zu sehr gehypt irgendwie.
Die kannst du eigentlich sehr gut vergleichen. Also die beiden sind sehr lang. Es passiert bei beiden sehr wenig, aber den einen guckst du dir gerne an, weil du immer wieder neue Details findest. Und der andere ist halt The Hateful Eight.
Aber bei The Hateful Eight muss man auch dazu sagen, der hatte ja eigentlich erstmal ein anderes Ende vorgesehen. Das wurde ja aber dann geleakt, ne? Und nein. Und dann musste der den Film nochmal umschreiben. Ich kenne das Originalende aber nicht. Aber auf jeden Fall ist das online irgendwo zu finden.
Okay. Das wusste ich gar nicht. Das Ende fand ich eigentlich als einzig mit Positives in dem Film. Also da war sehr viel Mist, aber das Ende fand ich eigentlich sehr gut.
Genau, das fand ich auch eigentlich so. Hätte ich nicht auch nicht gedacht, aber ja, keine Ahnung. Aber das steht irgendwo, glaube ich, im Internet, kann man das nachlesen auf jeden Fall. Genau. Ja, gut, dann
sind wir durch.
Achso, jetzt kommen wir dazu, ne, was wir gesehen haben, ne?
Nein, das hatten wir jetzt. Jetzt kommen wir zu den Hausaufgaben.
Genau. Also
ding. Tim, jetzt, was ist das? Ein Priester, ein Polizist und eine Sängerin kommen in ein Hotel? Das klingt nach einem schlechten Witz, aber es ist der Anfang von Bad Times at the El Royale.
Genau.
Der Film, den du mir gegeben hast.
Ja, ja.
Ich habe den ja auch schon auf unserem Blog ein bisschen rezensiert, also ohne viel zu sagen. Das ist ein bisschen schade, dass man zu dem Film halt nichts sagen kann, ohne zu spoilern. Deswegen wird das jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen kurz werden.
Ja.
Du hattest mir den gegeben. Ich habe mich da eigentlich sogar relativ drauf gefreut, weil ich den selber noch nicht gesehen hatte und den aber auch sehen wollte und schon viel Gutes davon gehört habe.
Ja.
Dann habe ich mir den angeschaut, habe gedacht, ja, jetzt gemütlich, kannst dir das mal schön angucken. Und dann ist das so ein, das ist ja auch lang, oder? Ich glaube, 2,5 Stunden. Also sehr, sehr lang.
Ja. Kam mir länger vor, als er hätte sein müssen. Sein können.
Ja, weiß ich nicht. Kommen wir nachher noch dazu, glaube ich.
Ja, genau.
Kurz den Anfang ein bisschen von der Geschichte. Also wie gesagt, ein Polizist, ein Pfarrer und so eine Sängerin kommen eben in das Hotel.
Und eben das weiß der Zuschauer ja auch noch nicht, dass das ein Polizist ist. Ne? Aber das kann man ruhig schon sagen.
Genau, das ist ja relativ am Anfang, das ist ja jetzt nicht gespoilert.
Genau.
Und das Hotel ist halt total leer. Also du hast halt nicht das Gefühl, dass da irgendwie oft Leute sind. Ist auch nur der eine Bartyp oder der eine am Empfang, der da alleine sitzt.
Ja.
Und das macht das Ganze eigentlich schon so ein bisschen merkwürdig, finde ich. Dass ewig niemand da ist, aber dann auf einmal die ganzen Leute gleichzeitig kommen. Und da kommt ja noch eine vierte Person dann rein dazu.
Ja.
Und die treffen sich quasi am Anfang und dann teilen die sich alle in ihre jeweiligen Zimmer auf. Und dann beginnt das Ganze in so einer Art Episodengeschichte. Das heißt, du kriegst jede Person einzeln in Kapiteln vorgestellt, gezeigt und siehst im Prinzip eigentlich die gleiche Geschichte immer wieder aus verschiedenen Blickwinkeln.
Ja.
Ist ja jetzt kein Spoiler, also du kriegst halt jede Figur vorgestellt aus ihrer Sicht und siehst aber immer wieder dieselbe Geschichte.
Genau.
Und daraus kriegst du halt immer wieder einen anderen Blickwinkel, das baut sich alles so zusammen und du hast halt dann im Endeffekt das Gesamtbild davon. Und das ist aber relativ lange. Das dauert halt eine ganze Zeit und das ist wahrscheinlich auch der Punkt, den du meintest, der halt ein bisschen kürzer hätte sein können.
Ja.
Also da hätte man schon ein bisschen Zeit einsparen können.
Ja, das denke ich auch, aber ich finde auch eben halt vor allem am Ende, also mir hat der Film, wo ich den gesehen habe, da dachte ich, der hat mir richtig, richtig gut gefallen, weil er eben so, eben diese, durch die verschiedenen Blickwinkel, hat das den Film auf der einen Seite so spannend gemacht und aber hat einen auch neugierig gemacht, was als nächstes passiert.
Ja.
Und was ich ganz stark finde an dem Film, ist die Kamera. Also da habe ich wirklich gedacht, in den ersten Stunden, ersten anderthalb Stunden habe ich so gedacht, also den Film, den muss ich mir unbedingt kaufen. Weil sowas, das kriegt man nicht oft zu sehen, diese Art von Kameraarbeit. Da war ich sehr, sehr beeindruckt davon, auf jeden Fall.
Und ich habe es ja auch geschrieben, dass der in den Farben, Kontrasten und den ganzen Bildsettings ist der ja extra dafür so gemacht, dass halt dieses HDR-Format, also die neueste Technik, halt total gepusht werden kann, weil der ja eine extreme HDR-Referenz ist. Also der ist halt bildtechnisch ist es wahrscheinlich aktuell mit das Beste, was du kriegen kannst.
Ja, ja. Allein schon wie die wie eine Schallplatte da in der Jukebox da bewegt wird, dachte ich, ey, krass, ey, was macht der dafür auch? Was ist für ein Freak an der Kamera, habe ich gedacht.
Ja, und am Ende so diese Regenszenen draußen mit den Werbeplakaten und sowas, ja. Und mit diesen Schildern, das ist schon krass. Da siehst du halt genau das, was eben aktuelle Fernseher oder so können sollten. Und dass das halt schon so ein bisschen technische Spielerei mit drin ist.
Ja, aber da muss man auch wirklich sagen, das hängt auch wirklich viel von der Kamera und vom Kameramann ab. Ja. Weil ich habe ja halt einen uralten Fernseher eigentlich, aber ja. Ne? Und da war das genauso gut da drauf, genauso beeindruckend. Ja. Natürlich auf neuem Fernseher ist es wahrscheinlich noch besser, das stimmt.
Ich kann es mir auch vorstellen, also ich würde das halt echt gern mal auf richtig großen aktuellen Fernseher sehen. Mit einer ordentlichen Soundanlage dazu ist das bestimmt sehr, sehr geil.
Ja. Und das hat mich ein bisschen auch an die Röhrenfernseher erinnert von früher, weil die haben immer noch die schönste Farbe, in meiner Erinnerung. Aber Tino, die kennst du wahrscheinlich gar nicht.
Nee, also als ich aufgewachsen bin, gab es das schon nicht.
Okay. Gut. Ja. Achso,
weiter geht's. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Dass die Leute einzeln vorgestellt werden in den Kapiteln. Aber der große Kritikpunkt von meiner Seite her ist, du kriegst jede Person ausführlich gezeigt, weißt aber im Endeffekt trotzdem nichts über die. Also die werden nicht tiefer dargestellt. Also du hast viel, was über die Leute erzählt wird, aber persönlich, also an sich, kennst du die nicht. Also du baust jetzt keine Verbindung zu den Leuten auf.
Ja, ja, genau.
Deswegen genau. Hast du auch keine Probleme im späteren Film, wenn dann Dinge mit denen passieren, weißt du? Du hast halt keine tiefere Bindung zu denen aufgebaut. Nee. Also dich schockiert da halt nichts.
Ja, das stimmt.
Das finde ich halt so ein bisschen schade.
Ja, ja.
Und der größte Punkt, den ich an dem Film so ein bisschen, also ob du da jetzt meckern kannst, weiß ich nicht, aber was halt total krass auffällt, für mich ist das halt echt ein Film, der versucht wird, wie Tarantino zu sein. Also wie ein Film von Quentin Tarantino. Dass dieselbe Musik, also die wirklich sehr, sehr gleiche Musik, die typische, die Jukebox-Musik, denn halt vieles, was auf Dialogen basiert, ein bisschen Humor mit drin und halt diese Twists und sowas. Also das kommt einem schon sehr, sehr stark wie so ein Quentin Tarantino-Film vor.
Ja, das geht auf jeden Fall in die Richtung. Stimmt.
Aber er schafft es halt nicht ganz. Er ist halt trotzdem noch anders.
Ja, ja, ja. Was mir da nicht gefallen hat, wo ich dann so gedacht habe, also da habe ich dann meine Kaufentscheidung, da habe ich dann doch schnell revidiert. Und zwar ist das wegen Chris Hemsworth. Ich finde, der spielt ja, das hast du ja auch in deiner Kritik geschrieben, ne? Da verraten wir jetzt auch nicht zu viel. Das ist so ein Sektenführer, ne? So ein Sektenguru, ne? Da finde ich, dass der dafür noch nicht genügend Reife besitzt, um so ein Charakterdarsteller sein zu können. Der ist zwar gut als Thor und so, aber das hat mich halt nicht gekickt. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, ich kenne zum Beispiel Red State, ne, mit Michael Parks in der Hauptrolle als Sektenführer oder eben Mandy, ne, wo wir uns auch schon mal drüber unterhalten haben.
Ja.
Also das sind zwei Schauspieler, da denkst du so, ja, boah, krass, das ist halt wirklich richtig der absolute Sektenguru, Sektenfreak. Der hat die absolute Vollmeise. Und da ist es eher so, bei Bad Times at the El Royale, dass das so, der ist schon so ein böser Typ, ne, aber trotzdem halt irgendwie auch so ein bisschen...
Überhaupt nicht. Charmant. Also der ist nicht das, was er sein soll.
Ja,
genau. Das kommt halt nicht so rüber, das ist schon richtig. Nee. Und vor allem nicht, wenn er in jeder zweiten Szene sein Hemd aufknöpfen muss.
Ja, genau. Das ist wahrscheinlich auch nur so, na gut, vielleicht hat Chris Hemsworth, der hat ihm ja den Drew Goddard, das ist der Regisseur, der hat ihm vielleicht auch einen Gefallen getan, weil der ihn ja damals, kann man schon so sagen, auch so ein bisschen mit groß gemacht hat. Mit The Cabin in the Woods. Ne? Da ist er ja auch mit zum ersten Mal aufgetaucht. Ne? Chris Hemsworth?
Weiß ich nicht. Also ich habe Chris Hemsworth nicht in Verbindung mit Cabin in the Woods. Aber ich habe Cabin in the Woods generell nicht in Verbindung mit irgendeinem Schauspieler. Für mich waren das alles relativ gesichtslose Leute. Also ich könnte jetzt keinen Schauspieler damit verbinden. Für mich ist der Film an sich gut, auf jeden Fall richtig cool. Ja. Aber ich könnte jetzt keinen Schauspieler nennen, der damit gespielt hat.
Genau, genau. Also Chris Hemsworth unter anderem. Genau. Ja, vorher hat er noch Star Trek mitgespielt. Und ist auch interessant. Sein erster...
Sicher? Chris Hemsworth.
Ja. Thor ist ja noch vor The Cabin in the Woods produziert.
Hm. Aber Star Trek...
Ja.
Wen spielt er in Star Trek?
Da muss ich jetzt mal gucken. George Kirk. Also den Vater. Ganz am Anfang.
Okay. Das kann sein. Das habe ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm.
Genau. Ja, gut, jetzt sind wir auch wieder ganz schön weit vom Thema abgekommen. Versuche ich mal die Kurve zu kriegen. Was auch interessant ist, der Drew Goddard, der hat ja... um den Film zu verkaufen, hat er den Studio-Produzenten immer nur auf einem Tablet gezeigt. Und es wurde dann vertraglich festgelegt, dass das Tablet dann auch wieder zurückgegeben werden musste. Also die hatten noch nicht mal irgendwas in Papierform oder so, sondern haben das einfach nur durchgelesen und mussten es wieder zurückgeben.
Okay.
Ist auch interessant.
Ja.
Ja. Dino? Hast du noch was zu sagen dazu?
Nee, so überhaupt nicht. Wie gesagt, also genauer kann man das alles nochmal nachlesen im Blog. Da habe ich es ein bisschen ausführlicher beschrieben.
Ja.
Aber auch nicht gespoilert, natürlich. Also den muss man schon mal gesehen haben. Aber ich würde auch behaupten, ich muss den auch kein zweites Mal sehen.
Ja, das würde ich auch sagen.
Ich finde den echt gut, mir hat er echt gefallen, aber ich brauche den kein zweites Mal.
Ja, das würde ich auch sagen. Und die Kameraarbeit ist halt wirklich das Beste.
Eventuell, um mir das eben nochmal auf einem größeren und besseren Fernseher anzugucken, mit einer ordentlichen Soundanlage, aber nicht, um den Film an sich nochmal zu sehen.
Genau, genau. Ja, gut. Dann kommen wir noch zu A Prayer Before Dawn. Das habe ich von dir bekommen.
Ja, richtig.
Na?
Die Galileo-Dokumentation.
Ja, genau. Da geht's, das ist eigentlich so ein Mix, ne, aus Boxerfilm und aber auch, ja, der spielt halt hauptsächlich im Gefängnis, ne?
Ja.
Und das ist eigentlich eine Filmbiografie, die erzählt die Geschichte von Billy Moore. Und zwar war der in Thailand, also, oder anders, das ist ein Engländer, der hatte halt in seiner Heimat Probleme mit Drogen und war aber auch ein Boxer. Und weil er halt eben so krasse Probleme mit Drogen hatte, da wollte der halt irgendwie abhauen oder so, ist dann nach Thailand gekommen.
Das ist so sinnvoll.
Naja, ne, eben.
Also, wenn man doch weiß, wie in diesen südostasiatischen Ländern das mit den ganzen Drogen gehandelt wird.
Naja. Und ihn hat eben diese Drogengeschichte halt eben wieder eingeholt. Und da ist er dann eben mit Drogen erwischt worden, mit Heroin, und ist halt ins Gefängnis gekommen. Ne? Und darum geht es halt in dem Film. Der hat am 19. Mai 2017 ist der uraufgeführt worden bei den internationalen Filmfestspielen von Cannes. Und der Joe Cole, der diesen, wie heißt der nochmal, Billy Moore spielt, der hat auch den ein oder anderen Darstellerpreis bekommen. Also nicht bei Cannes. Ja, aber woanders schon. Ich kann ja mal kurz schauen. Da muss ich natürlich auch nochmal selbst nachschauen.
Du meinst auch nicht die Goldene Himbeere?
Nee. Und zwar, mal schauen, was hat der gewonnen? Der hat zweimal gewonnen. Das ist gar nicht so schlecht. Der ist einmal nominiert gewesen beim BAFTA Award. Und hier beim British Independent Film Award hat er den besten Schauspieler gekriegt.
Okay.
Dafür. Was kann man dazu sagen zu dem Film? Der ist halt unglaublich realistisch. Also der Film in dem Gefängnis, die ganzen Schauspieler, die da mitspielen, Da wurde drauf geachtet, dass wirklich jeder Komparse, der im Gefängnis war, auch schon mal wirklich gesessen hat.
Ich dachte, die haben den einfach reingeschmissen und haben das dann mal gefilmt.
Ja, ne? So
und
sieht das aus, ne?
Und als haben den einfach gar nicht Bescheid gesagt.
Ja, genau, so sieht das aus. Aber
wir drehen hier für Galileo eine Dokumentation über thailändische Gefängnisse. Alles klar.
Genau. Ja, ja. Genau, also das ist, finde ich, wirklich der größte Pluspunkt bei dem Film, ja. Dass es halt wirklich wie eine Dokumentation wirkt, wie als wenn der wirklich im Gefängnis sitzt und ja, da versucht irgendwie sich durchzuschlagen. Also es ist extrem gut gemacht. Ja, und da halt, da kommt er halt, ja, was weiß ich, da hat er halt eine Affäre mit einem Transsexuellen, um dann irgendwie Zigaretten zu kriegen, damit er in das Boxteam vom Gefängnis kann und sowas, ne?
Ja.
Also es ist halt super realistisch auch gemacht. Holt sich Tattoos da von den Leuten, von den anderen Gefangenen und ist halt eben immer noch heroinsüchtig. Und eben, also es gibt diesen Schwerpunkt einmal auf diesen dokumentarischen Erzählstil, würde ich sagen. Und dann auf der anderen Seite gibt es aber auch noch einen Schwerpunkt, und zwar sind das die Boxkämpfe. Da gibt's, davon gibt es 3 Stück, einen am Anfang vom Film, einen eher in der Mitte und einen vom, am Ende. Und ich finde, die steigern sich auch nochmal. Die werden immer intensiver irgendwie, ja. Immer spannender so. Ne? Und auch diese Musik, die dazu kommt, ist auch so typisch thailändisch. Die ist nicht so rhythmisch, aber das ist auf jeden Fall sehr fesselnd, wenn man das anschaut, finde ich.
Ja. An sich ist der Film generell relativ fesselnd. Ja. Aber man eigentlich, man weiß genau, worauf es irgendwo hinausläuft. Wenn das eine Biografie ist, genau. Kann man sich sowieso denken. Genau, genau. Aber du bist trotzdem die ganze Zeit dran und überlegst, ja, wie geht's jetzt mit dem weiter? Und
ja, genau. Und das ist ja auch so krass.
Noch was Krasses mit dem.
Und du weißt halt wirklich nicht. Also
du weißt nicht, Film, was kommt.
Nee, also ich, so viel sei gespoilert. Ne? A Prayer Before Dawn heißt der Film, aber das wird nicht einmal irgendwie erwähnt, warum der Film überhaupt so heißt.
Ja.
Dann, du bist halt also, in dem Gefängnis.
Man könnte nicht vermuten, dass da irgendwann mal ein Dawn kommt. Also.
Ja, oder ein Prayer oder so. Ja, ja. Genau.
Also Prayer ist da ganz wenig.
Nee. Und
das Beste, also Beste in Anführungsstrichen, war wirklich das mit der AIDS-Spritze.
Ja, krass. Und auch, du bist da halt wirklich, du guckst den Film eine Stunde oder eine Stunde 20 Minuten und da wird halt überhaupt nichts übersetzt, ne, in dem ganzen Film. Auch wenn du es im Original guckst, hast du halt nur Untertitel für ihn, was er auf Englisch sagt, aber du fühlst dich halt wirklich immer die ganze Zeit im thailändischen Knast mit ihm so, zusammen, denkst du so, du bist halt komplett alleine, ne?
So ging es mir aber auch. Also ich habe versucht, ich habe ständig an den Einstellungen, ich dachte, warum geht denn da kein Untertitel an? Das ist ja furchtbar. Und da hatte ich dir ja sogar noch geschrieben, hattest du Untertitel? Ja, aber auch nur an manchen Stellen. Ja. Dann dachte ich mir, herzlichen Glückwunsch. Da gucke ich jetzt eine Stunde lang wirklich irgendwelchen Thailändern zu, wo ich nichts verstehe.
Ja, also es ist richtig krass. Da wird, deshalb wird halt versucht, so realistisch wie möglich darzustellen. Und es ist im Film auch gelungen, muss ich sagen. Ein großes Manko, was mir nicht so sehr gefällt an dem Film. Also Dino, ich weiß nicht, ob du schon mal einen Heroinsüchtigen gesehen hast. Also so wie der John Cole
nicht so,
im Film, so sieht der nicht aus. Also das ist ja ein übelstes Muskelschwein. Ne? Da wachsen dem noch ein Muskel auf seinem Bizeps und Trizeps noch hinten oben drauf.
Ja, aber vielleicht war es auch kein Heroin, vielleicht waren es ja Steroide.
Ja, na gut, das kann auch sein, ja. Na. Aber dann frage ich mich natürlich, warum der so viel Wert auf Realismus legt auf der einen Seite und dann das aber so dann verfälscht. Ist schwierig, ne?
Ja, aber weißt du, wie der in Wirklichkeit ausgesehen hat zu der Zeit?
Nee, genau. Aber warum, ja, das ist ja die Frage, warum sollte der das dann so verfälschen? Soll das intensiver werden, dass er dann im Film Heroin raucht und dann in Wirklichkeit aber nur so Steroide genommen hat?
Das ist schwierig. Das waren ja keine Steroide, das habe ich ja jetzt nur so gesagt.
Ja, nee, ich weiß ja, aber ich will das Beispiel, habe ich jetzt nur mal aufgegriffen. Schwierig.
Weil du siehst ihn ja am Ende, also der Originale wird ja am Ende gezeigt.
Ja, genau.
Es wäre halt interessant, wie er in der Zeit ausgesehen hat.
Das wäre super interessant, genau, auf jeden Fall. Weil, ja, genau, das ist so ein Manko, aber gut, das ist halt so.
Also, da gibt es Schlimmeres. Also das ist
ja, nicht so auf jeden Fall, Also hat mir sehr gut gefallen, ich habe den Film auch 5 von 5 Sterne gegeben, obwohl ich da jetzt, ja, ich bin jetzt nicht so ein großer Box-Fan oder so ein, es ist ja auch sehr vorhersehbar, die Geschichte, aber eben dieser Stil, diese Anlehnung an diesen Realismus, das muss man erstmal so hinkriegen, ne, als Filmemacher. Das ist ganz beeindruckend, finde ich. Genau. Ja, ansonsten, ja, wenn euch das interessiert, schaut euch mal an.
Ja, das kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Also für alle, die thailändische Gefängnisse sonst eigentlich nur aus Galileo-Dokumentationen sehen, erkennen.
Genau.
Das ist ja wirklich das Ding. Also Galileo, wenn man Galileo sich anguckt, am Wochenende, am Sonntag, glaube ich, oder so, entweder ist der dicke der irgendwas frisst, oder es ist ein thailändischer Knast, der vorgestellt wird.
Also Dino,
was anderes gibt es aber nicht.
Also wenn du jetzt noch weiter basht, dann wird unser Podcast gelöscht, glaube ich.
Ich glaube es nicht.
Nee? Okay, ja gut, dafür haben wir zu wenig Hörer wahrscheinlich.
Zu wenig ProSieben-Mitarbeiter.
Genau. Aber wir wollen uns auch nicht verleumden oder so. Ja, weiter geht's.
Nee, wir sind noch am Ende, oder? Kommt noch was.
Ja. Nee, fällt dir noch was dazu ein?
Nee. Also du hast eigentlich alles schon gesagt dazu.
Okay. Ja, dann sind wir durch. Dann müssen wir uns nur noch
Hausaufgaben machen.
Genau, und den Straffilm, den seht ihr nächste Woche, weil das war ja jetzt so eine lange Pause zwischen den beiden Podcasts. Das nehmen wir dann nächste Woche auf.
Genau.
Nächstes Mal. Genau.
Weil wenn ich da jetzt noch anfange und das so detailliert beschreibe, wie du letztes Mal das mit den Vögeln, das sprengt halt wirklich komplett den Rahmen.
Ja. Und der Podcast heißt ja nun eben die knappe Stunde Gemütlichkeit. Ne?
Und nicht die knappen vier.
Genau.
Stunden Gemütlichkeit. Genau. Darf ich anfangen, dir einen Film zu geben?
Na klar.
Kennst du Tora, Tora, Tora?
Nee. Ich kenne das nur, wenn die Fans das rufen, ne?
Ja. Du guckst ja immer nur mexikanischen Fußball, oder?
Nee, ich meine, wenn nicht, aber gut, okay. Habe ich schon verstanden. Nee, kenne ich dich noch nie gehört.
Dann wirst du den Film schauen. Da geht es um, ich glaube, den Angriff der Japaner im Zweiten Weltkrieg auf Pearl Harbor.
Aus japanischer Sicht, ne?
Doch, ein Film von 1970.
Okay.
Endlich mal ein älterer Film, da können wir nämlich auch über die Geschichte an sich diskutieren.
Ja.
Weil das finde ich immer so ein bisschen schade, wenn wir jetzt so aktuelle Filme nehmen. Natürlich ist das gut, wenn wir mal aktuelle Filme nehmen, aber ich finde es immer schade, wenn wir über die Geschichte an sich nicht reden können. Wenn wir mal sagen müssen, ja, wir wollen jetzt nicht spoilern und sowas.
Ja.
Weil es wäre jetzt schön gewesen, dass wir ausführlicher über Bad Times hätten reden können, aber das ist dann halt auch. Ja.
Ja.
Gut. Dann guckst du jetzt Tora, Tora, Tora.
Okay, Tino, und du hast die Wahl. Entweder guckst du das Original oder das amerikanische Remake.
Oh.
Und zwar, das Original heißt im Deutschen Einer nach dem Anderen. Das ist ein schwedischer Film.
Ach, dann gucke ich das Original.
Entschuldigung. Norwegischer Film. Okay, oder eben Hard Powder mit Liam Neeson.
Ah, ja gut. Nee, ich glaube, dann gucke ich das Original.
Okay, dann machen wir das.
Wobei das ja nicht so schlecht sein soll, Hard Powder.
Ja, eben. Ich bin eben ganz hin und her gerissen.
Vielleicht gucke ich einfach beide.
Ja, ich gucke wahrscheinlich auch beide, aber dann nehmen wir einer nach dem anderen für den Podcast, ne?
Ja. Genau.
Und das ist ein bisschen wie hier Let the Right One In. Heißt ja das schwedische Original.
Also ja.
Das ist, ne, einer der besten Filme, finde ich, Vampirfilme, die es gibt. Und da muss man aber auch aufpassen, da gibt es in der DVD-Version, die ist länger als die Blu-ray-Version. Und dann gibt es ja davon das amerikanische Remake. Das hat mir überhaupt nicht gefallen, zum Beispiel.
Das war auch furchtbar.
Ja. Ja. Und zum Beispiel da bei diesem schwedischen Original, da gibt es ja Szenen auf der DVD. Kann man nicht zu viel spoilern, aber zum Beispiel der pingelt sich auch mal ein oder sowas, ne? Auf der Blu-ray ist das ausgeschnitten. Das ist krass. Also, gut.
Gut.
Jetzt kommen wir aber schon wieder vom Hundertsten ins Tausende.
Ja, genau. Wie es immer ist bei uns. Wir machen jetzt Schluss an der Stelle.
Gut.
Ja. Dann bis zum nächsten Mal.
Ja. Macht's euch noch schön gemütlich und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.